Trondheim wird belagert.
Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir zurück. Es ist wieder euer Lieblingstag. Die Anmoderation wird auch immer langweiliger. Es ist irgendwie immer die gleiche. Irgendwie habe ich das Gefühl. Und trotzdem haben wir so ein kleines bisschen uns ein bisschen selbst aus den Augen verloren in den letzten Wochen. Wir nehmen uns immer so viele Sachen vor und machen das dann eine Weile und dann machen wir es nicht, genau wie es mit Chris' Anmoderation ist. Aber versprochen, nächste Woche pöllert er nochmal einen raus. Heute haben wir wieder jemand Besonderes dabei, Dirk von Uprising und ich muss mal vorsichtig sein, weil ich immer Nemesis sage. Ist ja, jeder
ja,
weiß
auch richtig.
Ja,
du darfst ja Nemesis darfst du sagen.
Ja, beim letzten Mal wurde ich deswegen geächtet.
Ja, weil du immer verwechselst, dass Nemesis nicht das Spiel ist, sondern der Publisher.
Aber er ist doch Nemesis Games, oder nicht?
Ja, er ist Nemesis Games. Aber das kann er uns gleich selber erzählen.
Hallo Dirk. Dirk,
möchtest du dich erstmal, möchtest du dich selber vorstellen,
nee, bevor
wir weiter
nicht.
Scheiße labern?
Nee, mach dir das mal. Nee, mach das super.
Mach das super. Der schüchterne Boss. Okay.
Ja, genau, deswegen sind wir auf jeden Fall heute zu fünft, volle Besetzung, plus Dirk, der versucht heute einigermaßen so die Kontrolle und die Übersicht zu halten. Er wird manchmal das Wort ein bisschen mahnend erheben, wenn es mal wieder zu entgleisen droht nach der letzten Folge. Ekel Allmann Annette hat mir ja schon Beschwerde-E-Mails geschrieben, die sind alle im Spam gelandet. Da werden wir demnächst mal ein paar Ekel Allmann-Kommentare aus der Kommentarfunktion vorlesen, Leute. Habt ihr was erlebt?
Was hast du? Haben die echt ein paar Annetten geschrieben?
Nee, das habe ich jetzt nur gesagt, damit du fragst, ob mir jetzt irgendwelche Annetten geschrieben haben. Genau. Aber ich kann ja immer noch sagen, Leute, das perfekte Dinner hat immer noch Nachwehen. Also wenn ihr alt, einsam und hässlich seid, dann macht doch einfach einen perfekten Dinner mit. Dann kriegt ihr auf jeden Fall von alleinerziehenden Muttis, kriegt ihr ständig irgendwelche Nachrichten.
Echt? Noch
und so weiter und so fort. Ja, Digga, Alter, ohne Witz. Die sehen auch gar nicht so, hässlich, aber...
ja, und was schreiben die dann so?
Mit Kind. Was hast du?
Was schreiben,
ja, schreiben
so,
nette Sachen, hey, ich habe das perfekte Dinner gesehen, cool, dass du vegan gekocht hast und sehr sympathisch.
Ich will also nicht, in den Mund nehmen.
Nee, sowas Aufreizendes schreiben die ja nicht direkt. Aber ich hatte ja schon geschrieben, Okay. Wir haben auch Homosexuelle geschrieben, die haben dann eher diese Emoji-Sprache, wo dann hier diese spritzende Aubergine dann halt eben dann kommt.
Ja, geil.
Insbesondere Alter. Nach der Folge, wo ich bei Anna in der Jogginghose hingefahren bin, da haben sie dann gesagt, oh, du hast ja so ein riesiges Gemächt und so weiter und so fort. Ja, keine Ahnung, ich denke nur, was ist los, keine Ahnung, guckst nur perfekte Dinner, guckst nur, ob Typen irgendwelche Jogginghose haben, dass du ihn aufs Glied starren kannst. Ja, egal, habe ich mich natürlich...
Dirk denkt sich gerade auch, wo bin ich hier?
Nee, der weiß das schon.
Ich weiß Bescheid.
Was du ja nicht weißt, Chris, der Dirk hört sich ja auch jede Folge immer an.
Ja, ich bin dabei seit Folge 1.
Ja, siehst du? Gott, Digga, im Gegenteil.
Was war das für ein Geräusch, Alter? Ich bin jetzt gerade selber erschrocken von dem Geräusch, was ich gemacht habe.
So klingt es also, wenn Chris entzückt ist.
Aber ich wollte gerade sagen, es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ich freue mich jedes Mal über nette Briefe und über Fanpost und dementsprechend alles gut. Auf jeden Fall keine Dickpics bekommen und auch keine Fotos von analen Puppengeburten, damit wir das auch im Abhang. Ja, Leute, falls ich frage, ich habe hier so eine Liste, die hat der Selçuk mir vorher geschickt. Da stehen 27 ekelhafte Sachen drauf, die ich in dieser Folge heute erwähnen würde. Das waren
drei, hast
schon
du drei. Drei hast du bis
dahin. Drei waren es schon, nachdem jetzt. Also 24 ekelhafte Sachen versuche ich noch unauffällig diese Folge irgendwie mit einzubauen. Daniel hat auch einen eigenen Zettel.
Wem es noch nicht aufgefallen ist, das macht Selçuk seit Folge 5. Okay. Jede Folge.
Daniel hat heute so, wie viel stehen, Selçuk, hast du ihm geschickt auf der Liste, was er so an Sprichwörtern dann bringen muss im Laufe der Folge?
Ja, die kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, wie viele nur?
Drei. Drei weise Sprichwörter, die man normalerweise so bei Zeichentrickfilmen als Moral oder sowas am Ende nochmal hört.
Ich würde gerne mit einer kleinen Frage reinstarten, bevor wir weitermachen, weil mich interessiert, was ihr alle darüber denkt. Und vor allem mit dir kamen wir jetzt ja auch noch, wen der qualifiziert dazu seine Meinung geben kann. Und bei Stefan weiß ich, der hat heute sich schon dazu geäußert und der ist empört. Wir haben ja momentan in letzter Zeit eh so Kickstarter-mäßig immer so ein paar sonderbare Fälle am Laufen, wie dann Digger, der dann quasi vergisst, sein Porto zu bezahlen und dann auf eine andere Kampagne geschoben wird, wo es den Plättchen haben wir gar nicht mehr gibt und solche Geschichten. Und jetzt war jetzt heute oder gestern wieder was. Ich weiß gerade nicht mal mehr, wie der Name war, aber da kann der Stefan mir gleich vielleicht auf den Sprung helfen. Es kam Kickstarter raus, der wo alle direkt reingegangen sind. Ich weiß gar nicht, der Markus bei uns in die Gruppe geschrieben hat, der Herr Mäusel, der super geil aussah.
Achso, der abgebrochen und, wurde.
Ja, genau, und der einfach nach, keine Ahnung, nach 400.000 oder so, 500.000 einfach abgebrochen wurde. Weil, und das war ja schon innerhalb von 2 Tagen oder so, weil denen das quasi nicht genug war. Und denke ich mir, Alter, das war schon das fünffache Funding Goal.
Ja, aber das Problem ist ja, dass, wenn das Goal zu niedrig angesetzt wird, nur damit die irgendwann schreiben können, 1000% funded oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Aber und außerdem, Chris, du weißt ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ne?
Ja, aber es ist mal auch, mich interessiert das halt wirklich. Man bringt eine Kickstarter-Kampagne raus, weil man ein Projekt verwirklichen will, so. Und man hat ein Funding-Goal etwas niedriger, weil man sich denkt, okay, dann sieht das halt besser aus, wenn man schnell schreiben kann, innerhalb von 2 Stunden gefundet oder so. Aber wenn man doch schon bei einem Betrag wie 500.000 ist, nach, keine Ahnung, noch 2 Tagen oder so, warum bricht man dann seine Kampagne ab? Ich check's nicht.
Keine Ahnung, also, ich habe das auch nicht verfolgt, ich weiß es nicht.
Ich kann mich aber auch...
Dir, kannst du da vielleicht mal ein bisschen was intern sagen? Hast du da Ahnung von, wie ab wann man sowas macht oder wieso?
Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ich kann auch nicht einschätzen, welche Kosten quasi gedeckt werden müssen für welche Produktion. Das ist so unterschiedlich und lässt sich einfach so schwer kalkulieren.
Ich kann mich...
Aber warum macht man dann nicht einfach ein Funding Goal, was wirklich realistisch ist?
Halt, sagt,
okay,
fest,
pass auf, wenn dieses Funding Goal erreicht ist,
ja, ich glaub, dann viele, machen wir viele, viele setzen ihre Funding Goals so an, dass, genau wie du gesagt hast, sie einfach sagen können, okay, wir sind 1000% gefundet, wir sind gefundet in 2 Minuten. Das ist eine total weirde Metrik, aber wenn du siehst, auf wie vielen Thumbnails und Vorschaubildern, die auf Kickstarter verwendet werden, muss das einen Einfluss haben auf die Leute. Oder hat sich dann wahrscheinlich wie so eine selbst erfüllende Prophezeiung irgendwie als Metrik etabliert. Also früher war noch die Herausforderung in einem Tag, also innerhalb der ersten 24 Stunden musstest du gefundet sein. Wahrscheinlich hat sich da auch einfach die
vor allem einfach rauer früher, zu. Digga, weißt du, bei Dirk, ja, der mittlerweile schon komplett abgehoben nach seinem erfolgreichen ersten Kickstarter. Früher vor war das noch Jahren. So, Digga, deine Probleme von früher sind heute noch die Probleme von anderen.
Maybe.
Aber
so war das damals. Also, früher waren es die ersten 24 Stunden, heute sind es die ersten 24 Minuten. Also vielleicht ist das eskaliert halt einfach ein bisschen.
Ich meine, ich check den Grund, aber ich denke mir so, das ist ja komplett an dem Ziel vorbei, wofür gibt es Funding Goals? Weil eigentlich ist das Funding Goal ja, dass du diese Sicherheit hast, dass ab dann kann ich es auf jeden Fall verwirklichen, das Projekt. Ich zum Beispiel lass mich überhaupt nicht blenden von sowas funded in, mich interessiert das gar nicht. Aber andersrum, eine Kampagne, die eigentlich gut lief, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Stefan als Beispiel. Stefan hat sofort geschrieben, selbst wenn er da nicht reingegangen wäre, aber man kann ja Stefan immer mal in so Projekte reinbaiten, hat Stefan direkt gesagt, nee, das ist so ein Asimov von diesen Leuten, Alter, dass die jetzt einfach so eine Kampagne abbrechen, obwohl die schon so eingenommen haben, dass Stefan dann gesagt hat, okay, für mich ist diese Bude direkt verschlossen.
Ja, im Chat stand es gerade auch schon, da gab es ja auch irgendwie so Promo Material für Wasserkraft oder so und wahrscheinlich sind da super viele Leute einfach nur reingegangen, ja, weil sie das Promo-Material haben. Ich glaube, da war nicht nur Wasserkraft, da gab es auch noch andere Games von denen. Ich habe es mir echt nicht genau angeguckt, aber wahrscheinlich war das tatsächlich so, dass die sich damit irgendwie selbst ins Knie geschossen haben.
Ja, ich glaube, irgendwie 3000 Bäcker waren wirklich nur mit einem Dollar drin. Ja, aber dann, wenn es dann solche Pledges gibt, weißt du, dann halt... Ja,
ich kann mich noch an ein Projekt erinnern, da war mal so ein MOBA. Das war aber vor Skytier und Co. war das schon da. Das sah schon sehr geil aus, war auch wirklich ganz stark an League of Legends und so weiter angelehnt. Und da habe ich auch noch überlegt gehabt, ob ich reingehe. Und die haben auch, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber die hatten auch schon die 100, 200k schon drüber und haben dann abgebrochen. Und da stand dann drin, dass die Leute so viele Regelfragen gestellt haben, weil die haben als Rulebook eben auf PDF eben mäßig hochgeladen. Und die Leute haben dann angefangen, Fragen zu stellen und irgendwelche Situationen irgendwie versucht, da zu analysieren, wie das dann denn dann funktioniert. Und die haben dann wirklich gemerkt, dass das Spiel noch nicht gut genug geplaytestet war, dass sie es dann in dem Sinne abgebrochen haben, haben gesagt, wir müssen das Spiel nochmal komplett überarbeiten. Und seitdem hast du auch, glaube ich, nichts mehr von dem Spiel gehört. Ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel das war. Es war auf jeden Fall MOBA.
Ich muss auch mal ganz kurz, nur damit es nicht wieder heißt, dass wir hier Fantastereien betreiben, Leute, wie sonst immer. Also das Ding ist nach drei Tagen abgebrochen worden oder 300 Tagen abgebrochen worden und hat 119.735 Euro und keine halbe Million eingenommen. So, also, ne, weil mit einer halben Million hätten sie wahrscheinlich nach drei Tagen hätten sie wahrscheinlich das Ding durchlaufen lassen.
Aber apropos eine halbe Million. Nach drei Tagen,
Alter. Ja, aber 120.000 Euro ist auch kein Geld, Digga. Das ist zweimal ja, bei uns, zweimal bei uns Werbung schalten.
Sehr guter Übergang von Daniel. Daniel, genau den gleichen Übergang habe ich mir auch gerade überlegt. Apropos eine halbe Million
nach drei Tagen. Kommen wir doch mal zu einem Kickstarter, der durchaus, kein Kickstarter, zu einem Funding-Projekt, was erfolgreicher läuft, würde ich mal sagen,
Ich kann mal ganz kurz eine Vorgeschichte dazu erzählen.
Bitte.
Stefan, wann war das, unsere Berlin-Con, wo wir zusammen waren? 2017 oder war das
19?
Als sie da wie so kleine Pimmels an so einem Tapeziertisch gesessen haben, so kleine elende Opfer, die dann nur mit ihrem Ding, mit ihrem Prototypen da gesessen haben.
Da war so ein Typ, Alter, der hat so ein richtig, richtig fettes, der hat den ganzen Tisch voll gemacht, gab alles bunt, Area Control, den ganzen Scheiß, was man sich vorstellen kann, noch diese Acryl-Standys und so. Und ich sag so, ey Stefan, Alter, ich glaube, das ist was für mich. Und dann spricht mich der Typ auf einmal an und ich denke mir so, Alter, was soll denn das jetzt? Direkt sexuelle Belästigung am Start und so. Hat mir gleich gefallen, dass er halt so direkt war. Und dann sagt er zu mir, ey, Seljuk, ja, komm mal her.
Sag ich
so,
an damals.
Wie?
Du hattest ja auch eine Jogginghose an damals.
Ja, stimmt. Aber dann hat er mich gleich mit Namen angesprochen und ich dachte mir dann so, hä, okay. Und dann sagt er, ja, ich kenne dich, meine Frau ist Türkin. Und ich denke mir,
okay,
wow, direkt 100 Punkte bei mir, sofort Sympathiepunkte gewonnen. Ne? Ich habe gleich gesagt, okay, wir sind jetzt Brüder in dem Moment. Ne?
Und dann hast du direkt gesagt, mir, ja, ich habe keine türkische Frau?
Oder was? Ich habe gesagt, hast du noch eine für mich? Oder so? Nee, auf jeden Fall, habe ich dann Dirk das erste Mal getroffen, Stefan. Und dann standen wir dann so da und wir waren beide so voll perplex. So, weißt du, so normalerweise siehst du ja Prototypen und die sind ja noch relativ blank und das Ding war komplett ausgearbeitet, fertig. Das Einzige, was noch nicht irgendwie fertig war, waren vielleicht die Karten oder so. Die waren noch nicht wirklich in Kartenqualität. Ja, und dann hat er uns der erzählt und in dem Moment sagt er, ja, und hier und dann kooperativ. Und in dem Moment so bei mir komplett Scherben. Alles ist bei mir zusammengebrochen. Ich habe echt gedacht, nein, so, ich bin so ein tiefes Loch gefallen. Und da habe ich erstmal so drei Steps nach hinten gemacht und gesagt, Stefan, ich laufe dann weiter. Und dann hat er mir noch hinterhergerufen, so auf die Art so, Seljuk, komm doch erstmal, hörst doch erstmal an, sag ich, wir reden später, habe ich gesagt, ne? Und dann habe ich mich erstmal wieder ganz weit entfernt. Und dann hat man sich wieder gesehen und man hat sich wieder gesehen. Ich bin bis heute noch nicht, jetzt kommen wir endlich zu Uprising, ich bin bis heute noch nicht auf Uprising abgefahren, aber erstmal muss ich sagen,
weil du es auch nicht getestet hast.
Erstmal muss ich sagen, Alter, fucking Respekt, Alter. Ich habe, wie gesagt, ey, der Typ, der mich noch auf der Messe sexuell belästigt, Alter, hockt heute hier, Alter, und hat bei Gamefound genau in diesem Moment $461.000 am Start. So
ein Ding ist das.
Das ist echt krank, Mann. Ich finde, jetzt, wenn man das so persönlich diese Entwicklung mitbekommen hat, also wie man das wirklich, man hat natürlich nicht jeden Tag mit Dirk verbracht oder sowas, aber man hat sich ja immer wieder gesehen und diese Steps immer weiter irgendwie verfolgen können. Ich find's krass, Alter. Ja,
aber was für eine Summe, Dirk, würdest du in Erwägung ziehen? Fuck off, Alter. Ich liefere nichts aus. Ich setze mich nach Mexiko ab. Interessiert mich nicht, Alter. Wie viel Millionen müssten das sein, um einfach diesen Move durchzuziehen? Ich sag's dir ganz ehrlich, Alter. Ich würde ihn wahrscheinlich machen, Alter. Wenn ich wie 10, 12 Millionen wie Adam Poots hätte mit meinem Kingdom Death Monster, Digga. Was interessieren mich die Leute, Alter? Ich gehe einfach irgendein Land ohne Auslieferungsvertrag und lass es mir da mega gut gehen. Wie viel fehlt dafür noch für dieses Ziel?
Ich würde es auch für die Hälfte machen.
Die Frage stellt sich für mich nicht. Das würde ich nicht machen.
Klären wir nach dem Stream.
462.000. Ich wollte nur noch mal Ciao sagen. Ja, aber ist das schon krass, ist doch super, ey, dass, ja, dass ihr euch das alles so vorgenommen habt und mit dem ersten Kickstarter, dass ihr, ich hab ja auch den Stream am Donnerstag geguckt, für alle Podcast-Hörer, schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei, da ist der Video on Demand von letzten Sonntag noch am Start, da hatte Daniel, Tim und Dirk eine Sonderfolge gemacht, haben sie mal so in die Tiefe geguckt und das ganze Projekt einfach so ein kleines bisschen mal besprochen und ein paar Hintergrundinfos gegeben. Ich fand's mega aufschlussreich, ich fand total beeindruckend, was ihr euch so ja alles so auf den Zettel geschrieben habt, was die Wünsche der Bäcker aus der ersten, aus dem ersten Kickstarter gewesen ist, dass ihr jetzt so ein fettes Bundle da gemacht habt, wo ja ein deutsches Sprachpaket, wo man alles nochmal eindeutschen kann und so weiter, ohne dass die Leute jetzt gezwungen sind, das ganze Ding komplett auf Deutsch zu kaufen und ihr Englisch ist dann nochmal irgendwie auf Gedeih und Verderb auf den zweiten Markt zu treten und so. War auf jeden Fall wirklich sehr interessanter Abend. Habt ihr sehr hübsch geschaltet. Also man genießt ja selten mal das eigene Programm auf dem eigenen Kanal, was andere Leute dann so machen.
Ja, war auch eine interessante Zeit damals für uns 2019. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, euch da getroffen zu haben. Ihr habt erstmal schön euer ganzes Gepäck bei uns unter unserem Tisch geparkt.
Ja, klar. Hey, Selçuk sagt, ey, der hat eine türkische Frau, ihr könnt alles hier lassen.
Ja, exakt.
Ihr könnt ihr vertrauen, der hat eine türkische Frau, ihr könnt alles hier lassen. Alles klar, okay, haben wir dann. Ja, das war aber gar nicht so viel, Digga. Das war eine Tüte und ein Stativ, glaube ich. Aber wie gesagt, ihr habt ja nur so ein...
Das war der Rollator, oder was war das hier? Das war dieser Wagen da.
Was?
Dieser Zug war
der Wagen, vor der Nuttentreppe nass geworden ist?
Der Wagen, der vor der Nuttentreppe nass geworden ist.
An den erinnere ich mich auch noch, ja.
Ja, aber der war so dreist, waren wir auch nicht, dass wir, glaube ich, das ganze Ding da abgestellt haben. Der stand nachher aber woanders oben in, ja, Berlin-Con, seid ihr da wieder am Start oder ist das so wie wir für uns, also wir sind auf jeden Fall dieses Jahr nicht am Start, weil... Was soll man da sozusagen? Die Leute können zum Digger-Wochenende kommen, wenn sie uns sehen wollen. Oder im Alpenzock oder wie oder was. Ja, Leute, Dieselpreis 2,17 Euro, Alter. Was soll ich denn da? So viel Bittis können die Leute gar nicht schmeißen, dass ich dann nach Berlin am Ende zurückschaue.
Wenn wir da sind, sind wir als Gast da.
Ja, aber ist auch noch unklar, oder was? Aber ganz im Ernst, wir wollen ja heute mal so ein bisschen auch so, Nemesis haben wir ja, Uprising haben wir ja schon viel drüber gesprochen und Tralala und Hopsasa, so, jetzt mal ganz im Ernst, wir haben ja jetzt hier einen Auswanderer auch am Start, so. Selçuk ist ja Einwanderer, du bist ja ausgewandert sozusagen, so. Und jetzt vielleicht mal so ein bisschen Privates einfach über dich, irgendwie hätte ich Bock mal so ein bisschen zu erfahren. Wer ist eigentlich dieser Dirk, dieser Junge, der sich hier in den Podcast reingeschmuggelt hat? Selçuk hat ja gesagt, du hast eine türkische Frau so und ja, wie ging das vonstatten, dass man sich so da kennengelernt hat? Sprichst du Türkisch? Wann hast du den Entschluss getroffen, auszuwandern? Wo wohnst du eigentlich genau in der Türkei? Fände ich mal spannend jetzt so.
Ich war damals mit einem, meine Kumpels hatten irgendwie Bock auf Tennis. Die wollten was ist Roland Garros in Paris?
Roland Garros, Digga, was ist das denn?
Alter? Ja, ich hole ein bisschen aus. Irgendwie, es gab ein Tennisturnier in Paris, da wollten wir irgendwie hin. Und ich habe mich da einfach dran gehängt, weil die so ein geiles Hausboot gemietet hatten. Und bin da dann hin, Tennis interessiert mich überhaupt nicht, aber hatten da einfach eine geile Zeit in Paris und als Deutscher bist du ja in Frankreich nicht unbedingt so gerne gesehen.
Geht.
Nicht in jeder Ecke. Nicht in jeder Ecke. Und das war so mein Vorurteil. Die Zeit, die wir da in Paris verbracht haben, war, wir sind super gastfreundlich da aufgenommen worden und behandelt worden von allen. Der Typ, dem das Hausboot gehört hatte, war irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein verrückter Künstler, der hatte ein ganzes Weinreservoir da stehen, hat einfach gemeint, so ey, bedient euch da mal. Haben wir natürlich dankend gemacht und in unserer letzten Nacht, die wir da verbracht haben, haben wir dann die Reste von dem Wein, der dann da war, vernichtet und so um 3 Uhr nachts habe ich zu den letzten zwei von meinen Kollegen gesagt, die es noch geschafft haben, irgendwie mit mir aufrecht zu stehen. So, die ganze Gastfreundschaft, wenn wir zurück in Deutschland sind, dann müssen wir es zurückgeben. Wir machen jetzt einen Pakt. Und der Pakt ist Gastfreundschaft, wenn wir zurück in Deutschland sind. Der erste Fremde, der uns anspricht und nach dem Weg fragt, dem zeigen wir nicht einfach nur irgendwie die Richtung auf einer Landkarte, sondern der Deal ist, wir begleiten den dann dahin. 2 Tage später hat mich meine zukünftige Frau auf der Straße nach dem Weg gefragt und heute bin ich glücklich,
wolle Fieke, 20 verheiratet. Euro,
oder was? Du Spaß.
Ich glaube so, dass
mit Blase, ohne Blase?
Das, schau auf,
ist, sorry, Digga, den musste ich jetzt selber.
Nee, alles gut. Kannst du gerne machen, aber das ist so, wenn du nach dem Privatesten fragst, was es über mich geben kann, dann wäre das eine der Geschichten, die ich dir wahrscheinlich nicht irgendwie so in einem Podcast in Deutschland oder so erzählen würde, so unter uns.
Und wo wollte die hin?
Die wollte in die Jugendherberge. Und ich habe gesagt so, ey, geil, es ist kein Betrunkener, der mich jetzt irgendwie angefragt hat, irgendwie, wo ich den dann begleiten muss, sondern es war meine zukünftige Frau.
Aber es ist echt eine coole, so ein Pakt, das finde ich aber wirklich, aus die Idee muss man erstmal kommen, ne? Also wenn man sozusagen mit Vorurteilen irgendwo ist, dann dort so eine positive Erfahrung gemacht hat und dann gesagt hat so, komm, das nehme ich mir jetzt als Aufgabe oder als Challenge und versucht es jetzt selber umzusetzen, ist eigentlich, also ja, jetzt können wir es natürlich ein bisschen emotional gestalten und sagen, Schicksal hier, Schicksal da oder sowas, aber ich meine, du hättest sie auch kennengelernt, hättest du nicht den Pakt geschlossen.
Who knows?
Aber wahrscheinlich, hättest du in dem Moment einfach nur mit dem Finger gezeigt, hättest gesagt, hier Richtung da, zweimal rechts, dreimal links und dann wäre die
sehr wahrscheinlich
geklärt gewesen.
Ja, sehr
aber dadurch hattest du halt einen längeren Kontakt zu ihr dann im Moment. Ist krass, Alter.
Ja, Gott sei Dank bist du nicht in Düsseldorf am Hauptbahnhof ausgeschieden, dann wärst du statt verheiratet heute einfach nur Hepatitis C und
oder in Erkelenz.
Da strandet man auch schon.
Ja, Bahnhof.
Ich war heute Morgen mit Svenja in Düsseldorf so und sie hatte einen Termin, bin dann zurückgefahren so und es war direkt am Bahnhof so. Ich hatte dann einfach draußen im absoluten Halteverbot gewartet. Dann raus, losgefahren, wir stehen so an der Ampel um die Ecke, sitzt da so ein Typ und Svenja guckt so aus dem Fenster, guck mal, der schneidet sich die Zehennägel. Ich so, nee, der steckt sich gerade eine Spritze zwischen die Zehen.
Oh.
Weißt du?
Oh Gott.
Da habe ich auch nur gedacht, ey Schatz, bei dir ist die Welt noch komplett in Ordnung. Düsseldorfer Hauptbahnhof schneidet sich einer die Zehennägel.
Wie als wir in Berlin, als wir auf der Berlin-Con morgens frühstücken gefahren sind, Selçuk, ich und Daniel, Alter.
Boah, Junge,
und sich da einfach der Typ bei uns in der Straße einfach sich mal die Crackpfeife angesteckt hat, Alter.
Oder wir uns den Döner geholt haben und die ganzen Drogenjunkies da auch.
Der Typ, der den Pimmel in die Flasche gesteckt hat.
Und die lagen dann alle rum.
Jetzt kommt die Geschichte wieder, ey.
Ja.
Aber kommen wir noch mal kurz zurück zu der Romantik, würde ich sagen. Dirk, du hast ja am Sonntag schon von dieser epischen Hochzeitsfeier erzählt, die dann irgendwann folgte. Das fand ich ja auch ganz spannend. Irgendwie. Wie viele Leute waren noch mal da, was hast du gesagt?
Hunderte.
Hunderte, ne?
Hunderte, krass, ey. Ja, im Endeffekt, ich bin dann nach 2 Wochen rüber und wir haben dann irgendwann auch geheiratet und...
Also nach 2 Wochen nach der Jugendherberge bist du schon rüber, oder was?
Ja,
komplett, klar. Mit Sack und Pack sozusagen.
Ey, wir haben, das war einfach lieber auf den ersten Blick, wir haben total mega geklickt und dann bin ich nach 2 Wochen rüber, klar.
Krass, ey.
Boah, ich habe auch schon so oft gedacht, lieber auf den ersten Blick und dann war der erste Sex und dann habe ich mir gedacht, puh, ich bin doch nicht...
Oder früher während der Ausbildung schön immer mit dem Zug von Erkelenz nach Düsseldorf gefahren, Alter, und sich 5-mal verliebt. Lieber auf den ersten Blick 5-mal, einmal 5-mal auf dem Hinweg, 5-mal auf dem Rückweg.
Ja. Gibt halt Leute wie Dirk, die meinen es dann ernst und ziehen Dinge durch.
Alter. Ja, hammerhart, ja. Alter. Ja, ja. Ja, und das geht dann einfach so easy. Man kann einfach so ganz easy in die Türkei dann rein und sagt, moin, ich bin Dirk, ich bin Deutscher, ich wohne jetzt hier oder...
Ja, nö, das ist natürlich schon mit allen möglichen bürokratischen Hürden verbunden, aber geht schon. Lässt sich schon alles regeln. Wo ein Will ist, ist immer auch ein Weg.
Ja, crazy. Nein, in der Türkei, muss man sagen, sind Deutsche auf jeden Fall sehr gefragt, gerade auf dem Arbeitsmarkt, muss ich sagen. Also wenn du auch noch Türke bist, der dann auch noch die Sprache dort kann und die Sprache hier kann und so weiter, bist du da mega gefragt. Also viele, ja,
Dirk,
viele
ist Türken, jetzt für die Türkei jetzt nicht so eine Bereicherung, der arbeitet
einfach
nur seine internationalen Projekte hier.
Für den Arbeitsmarkt war ich nicht oder bin ich nicht verfügbar. Aber ja, ist geil. Also ich bin mega happy einfach, dass ich in meinem Leben die Möglichkeit erhalten habe. Sonst ist man ja in anderen Ländern meistens nur, wenn man in Urlaub ist, in ein anderes Land zu gehen und da zu wohnen, ist für mich eine unglaubliche Bereicherung. Ich habe unglaublich viel über Deutschland gelernt, ich habe unglaublich viel über mich gelernt. ist mega.
Stehe ich denn jetzt gerade die ganze Zeit auf dem Schlauch oder wo bist du jetzt hin ausgewandert am Ende?
In die Türkei.
In die Türkei, okay, gut.
Der war ja, nicht, Frankreich nö, nicht ausgewandert. So, okay, ich changiere halt zwischen Berlin und der Türkei immer hin und her, aber...
Hast du wieder nicht zugehört hier.
Nee, alles gut. Verbringe schon einfach so viel Zeit hier oder bin hier ja auch dann natürlich durch Family so eng verwurzelt, dass es schon einfach das Urlaubsfeeling ist einfach weg und dann bekommst du schon mal alle anderen Seiten irgendwie von so einer schon halt nicht europäischen Kultur mit und das ist schon ein unglaublich spannend. Und,
ist dann auch, ist auch manchmal so unangenehm oder also kommt man da auch manchmal gerade am Anfang in so unangenehme Situationen, weil man die Sprache nicht kann. Kannst du jetzt auch ein bisschen Türkisch reden?
Ein bisschen,
also wenn Selçuk dich jetzt komplett beleidigen würde, würdest du schon einige Sachen verstehen?
Ja, da würde ich schon einiges verstehen, könnte auch darauf antworten, aber da ich mit meiner Frau Englisch spreche, ist mein Türkisch einfach schlecht.
Das ist auch, das stelle ich mir auch total auch krass vor, wenn, schwer. Also mit der eigenen Frau Englisch sprechen, so.
Nö, ja, das ist super. Weiß nicht. Weißt du warum? Haben wir uns auch oft drüber Gedanken gemacht, wenn du in deiner eigenen Sprache sprichst die ganze Zeit, dann, oder, wie formuliere ich das am besten?
Ohne jetzt 500 deutsche Bäcker zu verlieren.
Das wäre mir egal, weil es so ein spannendes Thema ist. Wenn ich jetzt in Deutsch rede, denke ich über manche Dinge gar nicht nach. Und ich glaube dann, man hat einfach so Eigenarten und wie man halt so spricht und wie man auch am besten erreicht irgendwie durch Sprache, was man haben will. Und ich glaube grundsätzlich in jeder Beziehung entwickelt man seine eigene Sprache mit dem Partner. Also kennen alle, dass man so als Paar oder auch mit Freunden hat man so gewisse Wörter oder gewisse Redewendungen, die man die ganze Zeit verwendet. Und da wir uns das von Anfang an neu aufbauen mussten, hatten wir gar nicht so die Chance, uns gegenseitig so mit unseren so alt einhergesessenen Sachen irgendwie so gegenseitig zu beeinflussen oder auch zu irgendwie manipulieren, sondern haben halt einfach so gemeinsam Englisch als Beziehungssprache und irgendwie funktioniert das total gut oder ich empfinde das als sehr positiv. Hat mir auch total geholfen natürlich, als ich Cornelius getroffen habe, weil der ist New Yorker in Berlin. Wir haben Uprising die ganze Zeit immer nur auf Englisch entwickelt. Plötzlich hatte ich dann auch noch einen Muttersprachler, von dem ich dann Englisch gelernt habe. Hat natürlich auch enorm geholfen und ist ganz cool. Also ich fand, es ist sehr, sehr spannend und tut meiner Meinung nach unserer Beziehung total gut, dass wir eigentlich in einer zweiten Sprache miteinander sprechen.
Verfällst du denn dann manchmal beim Liebesakt dann auch auf Deutsch? Da versteht sie das dann auch?
Das Gute ist einfach, dass wir beide merken, dass es keine Barriere ist, die es verhindert, dass wir uns verstehen oder dass zum Beispiel auch Humor verloren geht. Also das wäre dann natürlich doof, aber so das kapieren wir alles und raffen wir alles irgendwie und da geht nichts verloren auf so auf der Ebene.
Ich stelle mir das total schwierig vor, einfach auch Filme dann einfach auf Türkisch mit Englisch.
Filme auf Türkisch schaust du nicht an.
Englisch ist auch nicht so Englisch ist nicht so schwierig und Englisch hat auch einfach echt viele Vorteile, weil Deutsch auch als Sprache oder wir als Deutsche sind schon sehr verkopft, wir machen unglaublich lange Sätze, wir können unglaublich komplizierte Sachverhalte in einem Satz erklären und Englisch ist manchmal einfach sehr viel emotionaler, kürzer und prägnanter. Das finde ich manchmal sehr, sehr einfach sehr angenehm. Es ist angenehm, die Möglichkeit zu haben, in einer anderen Sprache zu denken und zu sprechen und wie gesagt, wir machen das jetzt nach ein paar Jahren irgendwann kannst du es einfach und irgendwann kannst du es so gut, dass du dich einfach dann auch, dass du alles ausdrücken kannst.
Also gerade im Thema Sprache, ich finde es auch sehr interessant, gerade in Deutschland ist es ja so, dass die Deutschen sich ja immer damit, brüsten oder sowas, aber sie sagen auf jeden Fall, sie sind zweisprachig. Sie sprechen Englisch und sie sprechen Deutsch. Also ich würde sagen, 80% kann man sagen, sprechen sie kein Englisch. Weil sie sprechen kein Englisch. Sie lesen vielleicht Englisch,
aber sprechen tun sie nicht. Wenn du zum Beispiel im Arbeitsleben, kennen viele, viele von euch, wenn ihr irgendwelche internationalen Kunden habt oder sowas und da ruft jemand an, da kommt nur noch ein Gestotter raus. Da wird man wird einem ganz heiß und dann heißt es, yes, moment please, bumm. Und dann wird sofort weitergeleitet an denjenigen, der eventuell sich traut, mit dieser Person jetzt Englisch zu sprechen. Das heißt, bei den Deutschen ist schon mal diese Hürde, Englisch zu sprechen, ist so hoch. Auf der anderen Seite wiederum hast du dann die Amerikaner und die Engländer, die dann sagen, wir haben die Weltsprache, das heißt, wir müssen keine andere Sprache sprechen. Und die haben es natürlich am geilsten, weil die müssen sich an niemanden anpassen. Die müssen einfach nur weiter ihre Sprache sprechen und jeder spricht ihre Sprache. Und wenn jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich bin in dem Sinne dreisprachig dann aufgewachsen. Ich habe halt das Türkische, ich habe das Deutsche und ich habe halt noch Englisch in der Schule gelernt und muss es jetzt halt auch beruflich noch so einsetzen. Und es ist, finde ich, Sprache ist eines der absolut wichtigsten Sachen, die es auf diesem Planeten gibt, um überhaupt weiterzukommen im Leben. Also wenn einer ich habe jemanden getroffen auf einer Messe früher, unser Geschäftspartner, und der war halt auch freier Außendienstler und freier, hat auf jeden Fall, der hat sich eben immer wieder neue Jobs gesucht bei verschiedenen Firmen, hat dann denen ihre Dinger vertrieben, und der hat 5 Sprachen gesprochen. Der konnte Spanisch, der konnte Deutsch, der konnte Englisch, Französisch und irgendwie in die Richtung Südamerikanisch, glaube ich.
Ist auf jeden Fall krass. Ich habe da leider so gar kein Talent, was Sprachen angeht irgendwie. Das ist echt.
Und der Typ, Leute, ihr habt mit dem Typen gesprochen. Vielleicht war das nicht der intelligenteste Mensch der Welt, aber er kam euch rüber, als wäre er euch um 10 Level überlegen. Weil er diese Sprachen konnte und er war schon auf so einem, der war einfach schon Level 10, Alter. Und ihr seid hier auf Level 3, seid ihr da rumdümpern und denkt
schön
euch,
im Elvenwald krass, unterwegs Alter, hier noch,
Alter. Egal wer kam, Alter, der konnte mit den Leuten fließend alles sprechen und das war für mich so krass, Mann, Alter. Sprache ohne Scheiß, egal wie es geht, versucht Sprache einfach immer weiterzumachen. Und jetzt, wie es der Dirk halt macht, er kann ja Deutsch fließend. Türkisch könnte er jetzt noch eigentlich als Bonus mitnehmen. Wäre halt zumindest gut, wenn er es verstehen könnte. Aber dadurch, dass er Englisch immer praktiziert, ist es besser, als wenn seine Frau Deutsch könnte.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du merkst es immer besser. Wir hatten letztens von der Firma aus so ein, wir werden jetzt auch Englischkurse angeboten, da gab es so einen Einstufungstest und musstest so eine Viertelstunde mit irgend so jemandem quatschen. Und da habe ich mal wieder gemerkt, so, boah, oh Gott. Ich meine, wenn man so, wie du eben schon sagst, wenn man es so liest oder so, dann geht das einigermaßen. Aber selber sprechen, ich habe nach den 10 Minuten nur gedacht, so, oh Gott, ey, das war ja, weil man es einfach viel zu selten macht und viel zu wenig nutzt. Na,
du lernst auch einfach nur, wenn du sprichst. Eben. Also du kannst keine Sprache lernen, ohne sie zu sprechen. Genau. Und das ist natürlich, das fühlt sich nicht gut an am Anfang, weil du natürlich so krass viele Fehler machst. Oder es ist einfach erstmal so, in der WG von Cornelius sind das quasi nur internationales Publikum, oder die sprechen alles Muttersprachler, und die sprechen dann natürlich auch in einem Tempo, von wegen Level 1 und Level 10, da dann irgendwie reingeschmissen zu werden am Anfang, war schon eine Herausforderung, weil die dann einfach auch so schnell sprechen, aber war einfach super.
Lass mich mal kurz sagen, ja. Wo du gerade den Cornelius angesprochen hast, das interessiert mich nämlich die ganze Zeit schon. Erstens, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Und zweitens, du sagst ja, er kommt aus New York, warum ist Cornelius überhaupt hier am Start?
Chris, wir haben doch eigentlich darüber gesprochen, wenn wir Gäste haben, seit der Ben da war, dass du keine Fragen bitte mehr stellst. Also deswegen ist das jetzt die letzte Frage.
Mich interessiert und vor allem nicht, dass du hier nachher wieder böse Fragen.
Also ja, nicht, dass ihr so rummonologisierst wie beim letzten Mal, Alter. Das war so richtige Hurensohn-Folge, Alter.
Ey, das ist 2 Jahre her,
als Maul, Junge. Fragen, die deinem sonstigen Niveau entsprechen. Also,
fick dich, Daniel. Ihr kriegt nachher einen, Alter.
Ist alles richtig gemacht.
Nein, hau mal auf, wie habt ihr
hab ich Cornelius getroffen? Wichtig, ja, absolut, absolut. Ich war in Paris zum Tennis und ich war in Berlin auf einem Brettspieltreffen und Cornelius angekommen und hatte seinen eigenen Klappstuhl dabei. Weil, das ist keine Ahnung, bei so Brettspieltreffen sind Stühle immer ein rares Gut. Der war einfach so smart, seinen eigenen Stuhl mitzubringen. Und das fand ich einfach so einen geilen Move. Wir haben einfach sofort gut geklickt und haben sind danach einfach noch irgendwie um die Häuser gezogen und haben den Stuhl, den er mitgebracht hat, einfach weiterhin benutzt, um uns irgendwelche Bars zu setzen. Das war einfach ganz grandios. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, cool, wir verstehen uns gut, lass mal connecten und irgendwelche Brettspiele spielen, und haben relativ schnell einfach festgestellt, A, dass wir Freunde werden, und B, dass wir dieselben Spiele mögen. Und
gab es zu dem Zeitpunkt schon Nemesis in dem Kopf von Uprising?
Ich bin dann einfach da so ein bisschen in den Kosmos von denen. Ich musste dann zu keinem Brettspiel-Treffen mehr gehen, um irgendwelche Leute zum Brettspielen kennenzulernen, weil ich auch neu in Berlin war, sondern konnte einfach immer bei Cornelius abhängen. Und in der WG ist halt einfach auch die ganze Zeit gezockt worden. Und so hat sich das dann ergeben.
So, um die Häuser grad ziehen, Alter. Ich hab auch richtig Bock, mal um die Häuser zu ziehen, Alter, wieder mal.
Ich hab grad du irgendwie so Partypooper, wenn kein Brettspiel gespielt wird, du um die Häuser
ziehen. Ja, Leute, eins im Chat, meldet euch da mal ein paar Leute bei mir, da gehen wir mal in Düsseldorf auf eine Rolle hier, aber ohne Chris, Alter, der ist auf der nächste Straight Age, der kann uns nachher alle schön pendeln, Alter, den pendeln.
Ohne Kuhhandel, ohne in der Tasche, Alter, wo man dann in der Bar noch irgendwie ein Heckmeck am Bratwurmeck an der Bar zocken kann, Alter, und du
stehst. Ja, Digga, Alter, wenn ich ein paar Bierchen trinke, werde ich
den Geselligen. Ich will Würfel werfen.
Wenn ich nach Hause will, rufe ich dich hier an, Alter.
Komm, ich hab gerade schon gedacht, der Dirk sagt es gleich, ja, dann hat's halt bei uns geklickt. Zwei Wochen später haben wir geheiratet.
Ja. Zwei Wochen später war ich in New York. Ich habe eine.
Und haben wir dann dort geheiratet direkt.
Ja.
Ja, aber krass. Und dann bist du in diesen Kosmos rein, und dann hast du dich da ein bisschen rumgelesen und hast gesagt, ey Cornelius, wie sieht's aus, wollen wir ein Brettspiel machen?
Quasi, ja. Ich fand einfach diese Crowdfunding-Idee so mega, mega geil. Und es gibt einen TED-Talk, den ich vielleicht allen Hörern an der Stelle empfehlen kann, weil ich einfach der Meinung bin, dass den möglichst viele Leute auf der Welt sehen sollte. Amanda Palmer, der heißt The Art of Asking, und Amanda Palmer ist so eine totale Nischenkünstlerin, die macht irgendwie Punk und Theater in einem. Und die erzählt in dem Podcast so ein bisschen über ihre Karriere, die mehr oder weniger auch auf Crowdfunding basiert hat. Die ist von einem größeren Label irgendwann gesigned worden und hat dann so ihr Album gemacht und hat davon, ich glaube, 30.000 Stück verkauft und dachte sich, ey, wie geil ist das denn? Das ist der Mega-Erfolg. Und dieses Major-Label hat einfach gesagt so, ey, adios, wir kündigen dich sofort. 30.000 ist der totale Flop. Und die ist dann damals als erste Künstlerin, und das hat auch relativ hohe Wellen geschlagen, ist hingegangen und hat gesagt, so, passt mal auf, das ist mir alles zu doof mit diesen Labels. Ich lade meine Musik jetzt hoch ins Internet und bitte raubkopiert die, bis der CD-Brenner qualmt. Ihr könnt euch alles umsonst jetzt bitte runterladen. Hat dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht auf Kickstarter und hat von 30.000 Leuten, wahrscheinlich denselben 30.000 Leuten, die damals ihr erstes Album oder ihr Album dann gekauft haben, 1 Million eingesammelt und hat dann ihre Tour damit gemacht. Und das hat damals für enorme Wellen, geschlagen in der Musikindustrie, weil alle so, oh Gott, hier Musik frei runterladen, das ist Diebstahl und so. Und die hat einfach gesagt so, ey, fickt euch, ich habe hier meine Crew von 30.000 Leuten, mit denen kann ich genau das machen, was ich will, nämlich die Musik, die ich will, und eine Tour finanzieren. Und ich finde, dieser Crowdfunding-Gedanke oder wenigstens was das für die Musikindustrie damals bedeutet hat oder welche Vorbildfunktion das dann auch später für unsere Industrie hatte, nämlich, dass du einfach, wenn du Bock hast, was zu machen, kein Major-Label oder in unserem Fall einfach keinen großen Verlag im Hintergrund mehr brauchst, um irgendwas zu machen, worauf du Bock hast, was nicht für den Massenmarkt tauglich ist, fand ich einfach immer eine einfach total geile Idee, weil das einfach dafür gesorgt hat, dass Künstler, die nicht Mainstream sind, trotzdem eine Möglichkeit haben zu überleben. Und
die haben sich nicht
von einem Major-Label dann irgendwie auf Mainstream gebürstet werden müssen und ja, das muss jetzt poppiger klingen und leg mal 120 BPM drunter, sondern für Künstler und Musiker ist Crowdfunding einfach ein totaler Segen, der es ihnen ermöglicht, mit dem, was sie machen wollen, in einer Nische zu überleben. Und das finde ich einfach Das finde ich geil. Vor 20 Jahren gab es einfach noch, und das ist auch so eine Zeitgeistentwicklung, finde ich, die man sieht. Vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren hatten wir noch diese unglaublichen Megastars. Michael Jackson, Madonna, keine Ahnung, wen noch, aber es gab so 3-4 Megastars, die von allen gehört wurden und auf die Industrie versucht hat, uns alle zu bürsten. Die wurden einfach im Radio rauf und runter gespielt. So im Radio, wurden 100 verschiedene Lieder in einem Monat gespielt. Also das war einfach alles in der Hand von den großen Major-Labels, die einfach nur versucht haben, so viel Kohle wie möglich zu machen. Und das finde ich eine grandiose Entwicklung, dass wir heute nicht mehr diese Megastars haben, die alle gut finden müssen, sondern dass du in einer Nische, wir mit 4X Koop, was gerne auch 3 oder 4 Stunden dauert, oder Amanda Palmer mit irgendwelchen weirden Punkrock gemischt mit Theater, dass sie einfach sagen können, so ey, wir können das trotzdem machen, und durch Crowdfunding ermöglicht uns das irgendwie dieses Überleben. Und ja, hab damals Cornelius dann davon einfach überzeugt, dass es eine total geile Idee ist. Crowdfunding ist mega, komm. Ist mega. Wir machen mal irgendwie hier, komm, lass doch mal irgendwie ein Spiel machen, und alles, was du damals gelesen hast über Crowdfunding oder auf Kickstarter irgendwie ein Game zu machen, war, ja, wenn ihr das macht, dann macht am besten am Anfang erstmal was ganz Kleines, was ganz Einfaches. Am besten macht ein Kartenspiel, und alle, die Uprising schon mal gesehen haben, irgendwie auf dem Tisch, können sich ungefähr vorstellen, wie weit wir von diesem Rad im Endeffekt dann abgewichen sind. Wir haben das, ja, genau, Gegenteil gemacht.
Du hast ja, glaube ich, am Sonntag hast du ja schon mal gesagt, so diese Welt von Uprising, die kommt so auch so ein bisschen aus deiner alten Rollenspiel-Geschichte, aber der Weg dann zum Spiel, war euch sofort klar, okay, das Ding muss groß werden, das muss ein 4X werden, oder war das ursprünglich mal ein Euro-Game im Fantasy-Dorf oder was? Keine Ahnung. Also so.
Nö, die Rahmenbedingungen waren eigentlich von Anfang an klar.
Okay.
So, wir wussten ungefähr, auf welche Spiele wir Bock haben, irgendwie episch. Das ging schon alles so auch in die Richtung Dudes on the Map, Wargame, Twilight Imperium.
Frage würde ich noch einen anknüpfen, weil jetzt als Laie, als normaler Spieler, sag ich mal, wenn einer, kennt ja jeder von euch, der eine Spielegruppe hat oder sowas und die Leute so ein bisschen ins Boardgame irgendwie versucht mit reinzuziehen oder anzufixen und so weiter, man hört ja immer wieder das Gleiche, ja, mach doch auch mal ein Spiel, oder ey, warum machst du nicht mal ein Spiel oder was auch immer, und man sagt immer so, Leute, das ist nicht so einfach, weil man denkt sich ja immer, man braucht irgendwo irgendwas mathematischen Hintergrund vielleicht, dass man auch die ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnungen auch machen kann. Wie kann etwas ausgehen? Wie kann man das irgendwie tarieren? Wie kann man das balancen und so weiter und so fort? Hat Cornelius oder du, habt ihr was? Nö. Was ist euer Background? Also was habt ihr nicht vorher gemacht, dass gar ihr euch nicht da so reingefuchst habt?
Wir sind einfach Vielspieler. Ich glaube, wenn du einfach viel Brettspiele spielst, dann hast du schon einfach einen gesunden Bezug dazu. Klar, war das ein, wir haben ja 5 Jahre lang entwickelt, ist das ein enormer Lernprozess. Aber die, wirklich so die Grundpfeiler, dass wir gesagt haben, wir wollen Dudes on the Map, Fantasy, wir nehmen meine alte Rollenspielwelt als Hintergrund, wir haben 2 Gegnerfraktionen mit Chaos und dem Imperium, die gegeneinander und uns kämpfen, und wir haben Siegpunkte, das, glaube ich, stand nach 1 oder 2 Wochen fest. Dann haben wir den Fehler begangen zu glauben, wir können ein Legacy-Game daraus machen. Uprising hatte pro Runde 13 Chapter und sollte über 12 oder 13 Runden gehen. Und wir haben bestimmt 1,5 Jahre da dran gefeilt und hatten dann irgendwann Kapitel 1 fertig. Und Kapitel 1 war geil. Und Kapitel 1 enthält mit Sicherheit noch 70% oder 75%, wie es heute aussieht, aber irgendwann wurde uns klar, so ey, das ist einfach das bekommen wir niemals geplaytestet. Niemals. Das ist einfach, da übernehmen
also alle Kapitel
wir,
in dem Fall.
Ja, da übernehmen wir uns total, und dann sind wir hier die nächsten 10 Jahre beschäftigt, und dann sind wir sehr hart, quasi haben das Ruder sehr hart rumgerissen, haben gesagt, okay, wir müssen von der von der statischen Map, die wir damals hatten, mit der Weltkarte von den Inseln von Azul, wo du Sticker drauf gemacht hast, wo alles irgendwie seinen festen Platz hat, haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt hier eine 180-Grad-Wendung machen und sind dann auf ein modulares Board mit Hexfeldern gegangen, aber haben ganz viel von dem übernommen, was wir schon fertig hatten und haben das dann weiterentwickelt. Aber so der grundsätzliche Prozess, wenn man sowas, um auf deine Frage, Selçuk, vielleicht ein bisschen einzugehen, man nimmt sich immer zu viel vor und man macht immer zu viel rein am Anfang. Der Prozess so über die Jahre, die dann gefolgt sind, war eigentlich aus so einem riesigen Block, den wir hatten. Wir haben eigentlich die ganze Zeit einfach nur Sachen weggenommen. Und wir hatten Wetterkarten und wir hatten so viel, so NPCs, das musste einfach alles weg, weil wir dann auch beim Playtesten einfach gesehen haben, so okay, ein Spiel dauert dann im Zweifelsfalle 8 Stunden oder das muss alles weg, wir müssen das extrem, extrem streamlinen und am Anfang hast du alle, du denkst einfach, alle deine geilen Ideen passen da auch perfekt rein und im Endeffekt, so Kill Your Darling mussten wir uns einfach von ganz...
Das hat so wehgetan.
Ja, aber es war... Wir haben uns dann irgendwann, so beim Playtesten haben wir uns eigentlich auch immer... Also man hat es schon gefühlt dann eigentlich direkt. So, wir wussten schon so, okay, das muss einfach weg. Insofern, das war so ein bisschen Prozess. Wir haben mit so einem riesigen Block angefangen und im Endeffekt ist der auf so ein kleines polierte Perle.
Fühlt sich aber immer noch wie ein Riesenblock. Dann möchte ich gar nicht ja, wissen, wie groß der Block ursprünglich war.
Exakt, das lässt Rückschlüsse dazu, ja, darauf zu, Daniel, wie groß der Block damals am Anfang war. Ja.
Krass.
Ich habe eine Zwischenfrage habe ich auch noch, und zwar, weil Chris, du ja vorhin sagtest, dass du hast das gestartet, Chris, damit, Cornelius, weil du so heiß darauf warst, ein Kickstarter oder so ein Crowdfunding-Projekt zu starten. Nehme ich dann der Aussage, dass du quasi niemals mit dem Gedanken oder dass ihr niemals mit dem Gedanken gespielt hattet, damit doch irgendwann mal vielleicht zu einem Verlag niemals zu gehen und das mit dem zusammen zu machen?
Weil uns auch einfach von Anfang an klar war, dass ein Verlag uns einfach den Vogel zeigen wird. Die hätten einfach zu uns gesagt, so was? Irgendwie hier 1000 Komponenten, 3 Stunden Spieldauer, Koop, irgendwie 4x, das ist uns einfach hardcore zu nischig. Das war uns schon von Anfang an. Wir, uns ist schon klar, dass wir mit dem, was wir halt spielen, am oberen Ende des Nerdigkeitsspektrums, was Brettspiele angeht, angelangt sind.
Aber ist es dann nicht so total dumm, wenn die jetzt sehen, ja, okay, alles klar, 500.000, 11 ist schon drin eingetütet, das wird dann noch mehr in den nächsten 11 Tagen und so weiter und so fort.
Auch wenn es nischig ist, ja, dann kann man. Der Profit wäre denen trotzdem zu niedrig. Und ich glaube auch einfach, also die könnten einfach auch intern so ein, wie gesagt, die haben andere Voraussetzungen. Ein großer Verlag hat 10, 20, 30 Leute auf der Gehaltsliste, da musst du so ein Projekt anders angehen. Die hätten uns einfach niemals 5 Jahre Entwicklungszeit eingeräumt und die hätten uns niemals den Produktionspreis eingeräumt, den Uprising im Endeffekt hat. Die hätten einfach gesagt, so, das muss unter Summe X kosten, weil wir müssen, wenn wir das rausbringen, einfach so viel Geld reinbringen, damit alle unsere Mitarbeiter ihren Familien was zu Hause auf den Tisch zu essen stellen können. Die sind einfach die in anderen Zwangslagen und deswegen schätzen wir uns einfach glücklich, ein ganz kleines Indie-Startup zu bleiben und zu sein, was einfach ganz lean und bescheiden dann sagen kann, ja, okay, in einem Unternehmen ist das vielleicht dann nicht genug, uns ist das genug, weil wir machen was einfach, was wir nicht als Arbeit empfinden, sondern was uns einfach Spaß macht und dafür nehmen wir das einfach.
Ja, du hättest ja vor allen Dingen auch nie die Möglichkeit, bestimmte Spielelemente, wie er es jetzt macht, zusammen mit der Community zu entwickeln, sondern letztendlich wird der große Verlag euch aufdiktieren, das muss gestrichen werden, das muss geändert werden.
Exakt.
Und im Endeffekt hast du dann ein Game, was die wollen, wo der Rest von der eigentlichen Idee noch drinsteckt. Also das ist
ja, die hätten das einfach genommen, hätten gesagt, so, alles klar, danke, tschüss. ihr tretet jetzt hier mal alle Rechte ab und im Zweifelsfalle trimmen wir das jetzt ein bisschen mehr auf Risiko. Und das ist eh zu komplex und müsst ihr jetzt.
Ich glaube, ja, was auch so ein Problem für Verlage, glaube ich, ist, dass das Uprising so ein typischer Kandidat ist, der Crowdfunding richtig durch die Decke geht, aber dann wieder schwer in Retail absolut wäre. Weil das, ja, ne, das ist halt ein Ding, das im Retail man nicht mal eben so spontan mitnimmt, weil das ist dafür zu
gewaltig. Da würde auch ein Verlag einfach nicht auf Verdacht sagen, wir produzieren jetzt mal 50.000 Kopien.
Ja, ja, ja.
Also, das, und aber genau deswegen halt einfach auch wieder Crowdfunding, das macht das halt möglich. Also, das ist halt kein Spiel, was ein großes Unternehmen jemals produzieren wollen würde. Aber wir als Drei-Mann-Klitsche und Bude, wir feiern das.
Was halt für dich, also was ich mir jetzt auch gerade so denke, ist halt, ich weiß zum Beispiel gar nicht, was du zum Beispiel vorher beruflich gemacht hast, und am Ende des Tages musstest du doch jetzt mit dem Beginn des Entwickels und mit dem Beginn des Produzierens und allem, du musstest ja wahrscheinlich tausende, oder ihr beide musstest ja tausende neue Sachen lernen, oder ihr musstet euch ja wahrscheinlich selber in komplett alles reinfuchsen, du hattest ja wahrscheinlich gar keinen Plan von nichts.
Vor allem ist Crowdfunding auch ein Universum, wo es dann einfach 40.000 irgendwie Unterkategorien gibt. Marketing, die ganze Rechtslage. Du brauchst einen Künstler. Wir haben das Glück, dass ich Photoshop kann. Insofern konnte ich das ganze Grafikdesign machen. Aber ey, es gibt einfach 40 Themen, in die du dich reinfuchsen musst, über die 5 Leute 5 verschiedene Meinungen haben. Und du musst irgendwie so drauf vertrauen, dass dein Bauchgefühl dich da irgendwie durchleitet bei so gewissen Entscheidungen. Hab immer für den Bildschirm produziert. Dann den Switch zu machen, zu sagen, ich produziere jetzt für Papier, was halt nicht leuchtet wie dein Bildschirm, musste ich mir dann einfach irgendwie, und das musste ich mir einfach irgendwie dann in einem Jahr selber drauf schaffen. Hier Druckvorstufe und CYMK und DPI und Profile und irgendwie den ganzen Kram, als wir unsere ersten Drucksachen als Samples bekommen haben aus China. Ich habe diesen Karton einen halben Tag einfach nicht aufgemacht. Ich bin da einfach drum rumgeschlichen, nervös, weil ich genau wusste, okay, ich mache das auf, und dann ist mehr oder weniger entscheidet sich, ob das was wird oder nicht, oder ob ich dann nochmal irgendwie von vorne anfangen muss, oder ob ich noch, also mittlerweile gelingt uns das einfach sehr viel besser, weil wir das einmal hinter uns gebracht haben und sind einfach in vielem sehr viel entspannter, weil wir jetzt einmal wissen, wie es geht. Und das hilft einfach. Aber vorher ist das wie eine totale Fahrt ins Unbekannte. Hab niemals irgendwie ein Produkt in China hergestellt, hab niemals ein Produkt weltweit verschifft, hab niemals eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, hab niemals ein Boardgame entwickelt, aber egal, geht schon alles. So, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und ich glaube, wir waren einfach so getrieben von dem Gedanken oder von der Idee, oder haben irgendwann so gemerkt, dass wir da auch was an der Hand haben, was wirklich funktionieren kann, dann bist du schon auch mal ordentlich motiviert. Also ich glaube, man kann alles lernen, was man will. Ich glaube, uns sind da allen keine Grenzen gesetzt. Wenn du morgen entscheiden würdest, irgendwie, ich will Oboe lernen, und einfach die Willenskraft dafür hättest, dich täglich hinzusetzen, was ja bei uns so war. Also wir haben ja die Willenskraft aufgebracht, über 5 Jahre uns wirklich täglich hinzusetzen. Dann würdest du Oboe spielen demnächst.
Ja, okay. Ja, das wird keine
wo wir über ein potenzielles Intro von euch sprechen. Jetzt rennt er gleich weg. Er rennt da gleich die Oboe. Rennt er gleich die Oboe holen.
Ich muss mir nur was zu trinken holen, Alter. Aber ey, neues Intro wäre ich auch mal für.
Dass du die Oboe spielt, das könnte natürlich dann passieren.
Ey, ohne Scheiß, wenn Selçuk Panflöte spielt, dann schaut dich auch, Alter.
Hast du gehört?
Ja, gib mir mal ein paar Jahre Zeit. Ich hole dann meine Panflöte, die sie selber spielt.
Sechs Monate, reicht das?
Easy, okay. Aber da ist was Wichtiges gesagt. So, im Grunde kann man alles erreichen im Leben. Wenn du jetzt Bock hast, irgendwie Jura zu studieren, dann melde dich doch einfach für ein scheiß Fernstudium an, setz dich auf deinen Arsch, dann bist du irgendwann promovierst du in Jura. So, einfach, ne? Manche sind natürlich begabter in den ein oder anderen Sachen, wo du halt eben dann keine Ahnung hast, dann musst du dann entsprechend Hilfe vielleicht noch mal ein bisschen dazu holen, weil, um ein bisschen Zeit entsprechend dann zu sparen. Also ich würde zum Beispiel niemals, ich habe es halt versucht, was weiß ich, Latein studieren können oder so beispielsweise. Ey, so, weißt du?
Ich hab's auch
wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, aber ich muss sagen, in den Stunden, wo ich Hand gezockt habe, hätte ich auf jeden Fall schon, keine Ahnung, Serbisch auf jeden Fall schon holprig sprechen können.
Ich bin schon gedacht. Solange es keine körperlichen Grenzen gibt, man kann jetzt nicht irgendwie mit 35 anfangen und sagen, ich werde jetzt Shaolin-Mönch oder sowas. Das ist dann, der Zug ist abgefahren.
Geht schon.
Die bewegt
sich nicht. Auf Instagram habe ich letztens ein Reel gesehen, da war so ein Typ, der hatte keine Arme und der hat Körbe geflechtet mit seinen Füßen. So. Angenommen, es passiert jetzt ein Unfall und mir fallen beide Arme ab, meint ihr, ich würde das noch hinkriegen, Korbflechter zu werden, nur mit den Füßen?
Also sagen wir es mal so, wenn du bei Kingdom Death Monster mit den Füßen deine Würfel werfen würdest, würde ich auf jeden Fall einen extra Würfelsatz haben wollen.
Ja, ist ja kein Problem. Ich habe ja 3 Würfelsätze. Kannst du dir die pinken aussuchen? Ja,
dann ist okay. Dann kannst du auch mit deinen Füßen würfeln. Ja,
das wird schwer, aber nicht vielleicht die 10. Könntest du das sogar hinkriegen mit viel Training und Willenskraft, würde das wahrscheinlich sogar gehen, aber...
Ja.
Und apropos Würfeln, Stefan, sollen wir nicht auch mal ein bisschen zu unserem generellen Trotz noch mal ein bisschen darüber talken, was wir alle gezockt haben letzte Woche?
Ja, klar,
Woche,
sehr gerne.
Fahrplan. Ja, dann würde ich sagen, dann du bist ja zu der Ehre gekommen, dass du eine richtige Perle spielen durftest, die ich dir kredenzt habe. Dann schilder das doch mal aus deiner
Augen. Deswegen wolltest du jetzt unbedingt darauf umschwenken.
Ja, damit er mir wieder sagt, oh Gott, ich bin was für eine plumpe
Überleitung.
Voll die Perlen, egal, alles drum und dran. Also eine übelste Perle habe ich wieder gezockt. Und zwar bin ich wieder mal in den Genuss gekommen, letzte Woche Samstag, da ist Chris auch dabei gewesen, wo wir jetzt schon bei Kickstarter Crowdfunding-Projekt sind, den Prototypen nochmal von Tim spielen zu dürfen, wo ich ja gesagt habe, ey, den müssen wir unbedingt schnell wieder zocken, hatten dann ein paar kleine Designentscheide da irgendwie gefällt, die wir unbedingt ausprobieren wollten, hat der Tim sein Spiel noch mal überarbeitet, nachdem das ganze Ding ein bisschen länger brach lag und ich muss sagen, es hat mir wieder enorm viel Bock gemacht, Svenja hat es mitgezockt und sie fand es auch ziemlich geil, Chris saß halt daneben und ihm war es zu lang, zu anstrengend, zu...
Nee, ich hab gesagt, klar, was für Scheiße, ich hab gesagt, dass ich...
Digga, das hast du siebenmal gesagt, Alter, also wegen mir müssen euch reichen noch 3 Runden halt.
Ja, ich hab gesagt, was der Tim sogar selber gesagt hat, ich hab gesagt, ein Zeitalter kürzer wäre es für mich besser und hat er gesagt, ja, sieht, er versteht das. Wir haben über 4 Epochen gezockt, oder wie man das nennt im Game, und ich finde, über 3 finde ich das Game gut, aber 3 wären für mich perfekt. Dieses vierte Zeitalter war für mich.
Ich fand überhaupt nicht, das ist natürlich dein gutes Recht, du darfst das gerne so sagen, Chris. Die Spielzeit, wir waren jetzt zu 5, mit Regelerklärung haben wir 3 Stunden glatt an dem Game gezockt. So, und ich finde, das ist auf keinen Fall zu viel für ein 5-Personen-Spiel irgendwie 3 Stunden zu ballern, wenn sich das alles ein bisschen entfalten muss. Man muss mal ein bisschen überlegen. Man ist ja auch verhältnismäßig taktisch, indem die Karten da rumgedraftet werden. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich gebe einen kurzen Abriss. Der Tim hat so ein Fantasy-Mittelalter-Mix aus 7 Wonders und
Sie das
Exodus fabriziert, wo man in der Mitte, wo jeder 7 Handkarten hat, davon darf jeder pro Zeitalter 6 dann ausspielen, aber immer nur eine, danach wird die ganze Hand weiter gedraftet, sodass man im Vorfeld auch nicht weiß, was man da für Handkarten bekommt, also es ist sehr, spielt sich sehr taktisch und nicht sehr strategisch und muss immer das Beste draus machen. Die Wertungskarten beziehen sich nicht auf die eigenen Karten, sondern unter Umständen auch auf die deiner Mitspieler rechts und links von dir, das heißt, das ist auch immer ganz spannend, wenn du mal durch Karten ins Hintertreffen gerätst, dann wirst du nicht anders als bei Sidis Exodus nicht weit abgeschlagen, wenn dir einer in deinen Motor reintritt, weil du immer noch von dem Motor der anderen durch Punkte halt eben mithantieren kannst. Deswegen ist es auch bis zum Schluss auf jeden Fall in der Punktewertung auch immer sehr spannend geblieben. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Und es gab so kleine Schmutzkarten. Also immer wenn ihr dann eine eurer Handkarten ausspielt, dürft ihr dann einen eurer 6 Arbeiter aufs Feld setzen. Die geben dann Einfluss auf verschiedene Orte. Nachdem jeder 6 Typen gelegt hat, nimmt man sich die Orte, wo man dann die Mehrheit von hatte, durch seine Arbeiter an Einflusswürfelchen, die man darauf legen konnte. Und die Orte werten dann entweder am Ende des Spiels oder die geben euch zusätzliche Symbole oder die geben euch eine Epochenwertung und sind danach quasi useless so ein bisschen. Also mir hat es wieder enorm gut gefallen. Zuletzt gab es ja noch so als Catch-up-Mechanismus, wenn man weniger als 5 Orte bekommen hat, bekommt man die Differenz sozusagen so kleine Schmutzkarten. Die waren beim letzten Mal richtig weak. Die hat er jetzt nochmal quasi doppelt so geil gemacht, sodass die sich diesmal gut angefühlt haben aus meiner Sicht der Dinge. Und fuck my life. Ich will einfach, dass der das Ding irgendwie zustande bringt, damit ich das irgendwann mal perfekt komplett spielen kann. Ich würde mir da wünschen, dass da Tim Schill da drauf steht und das Ding irgendwo dann einfach mal im Regal auch irgendwie steht oder wie auch immer und man das mal so komplett zocken kann. Das hat mir einfach so gut gefallen. Ich will das auch mal mit geilem Artwork sehen, wo keine Stockfotos dann irgendwie sind soll. Ich würde ihm auf jeden Fall sehr, sehr wünschen und da bist du auf jeden Fall für den Tim hoffentlich auch eine Inspiration jetzt nochmal, Dirk, dass man, wenn man sich reinhängt und das irgendwie schaffen will und machen will, dass immer Wege gibt, das irgendwie dann klar zu machen. Entweder mit Verlagshilfe oder mit anderen Hilfen. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich übelst weggeballert. Mir ist aufgefallen, ich habe Top und Schrott des Monats gar nicht mehr gedreht seit 2 Monaten. Ich habe es einfach stumm vergessen. Also das war sicher, also das Game von Tim, obwohl es einfach nur ein Anführungszeichen schmutziger Prototyp ist, war das für mich ein richtiges Highlight, Alter. 2-mal hintereinander, Alter.
Ey, ich hab dir ja auch gesagt, ich sag, unabhängig davon, dass es Tim war, wenn ich das den Prototyp jetzt gezockt hätte von einem Fremden, wäre das auch ein Spiel, was ich bei Kickstarter unterstützen würde. Weil ich es geil finde, weil es mir Bock gemacht hat. Aber er sagt ja selber, es wird die zwei Varianten im Regelbuch auch geben. Einmal Standard-Game und einmal langes Game. Habe ich gesagt, ich würde es unterstützen, aber ich würde immer das Standard-Game spielen. Ich habe ja, ne, also ich finde es super. Deswegen verstehe ich nicht, woher du gerade hergenommen hast, dass es mir die
Lüte. Ja, du hast mit so einer Fresse neben mir gesessen und die ganze Zeit mir 7-mal gesagt, also für mich ist es schon zu lang, Dann, ja, keine Ahnung,
Karten. Ja, weil Tim Meinungen von uns haben wollte. Der wollte ja Feedback haben und ich habe ihm halt das Feedback gegeben. Ne? Ich habe es ja auch begründet, warum es mir zu lang war. Ich fand, man kann gut auf was hinausplanen und du hast da so eine gewisse, du hast da so ein bisschen Taktik, die du verfolgst. Okay, ich würde jetzt gerne auf diese Symbole gehen, ich würde gerne versuchen, da mir ein paar Punkte zu holen und so. Und ich fand, also für mich, aber das ist halt meine reine Empfindung, dass ich auf 3 Runden hinter hätte irgendwie besser planen können, weil ich das Gefühl hatte, dass auch im Laufe der letzten Phasen irgendwie wurde mir dann noch mehr zerschossen und ich finde,
Digga, das länger, ich muss ehrlich sagen, du kannst das jetzt alles sagen, das hört sich auch alles sehr fachlich an. Ich muss dir sagen, nach dem Game bin ich richtig pisst gewesen auf dich, weil du die Hälfte der Zeit am Handy gehangen hast, Tim mit Abstand gewonnen hat, weil du einfach gar nicht geguckt hast, was deine Nachbarn für Karten hatten beim Tim und du hast ihm alles das gegeben, was er brauchte, um zu punkten, die ganze Zeit, also das Draften hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
Bist du jetzt salty, weil du verloren hast?
Digga, Alter, du hast Tim gewinnen lassen, du hast Kingmaker gemacht, haben. Über 3 Runden, die Hälfte der Zeit am Handy und dem alles gegeben, was er am Werten war und wir haben die ganze Zeit gesagt, ey, keine Schwerter ihm geben, ja, Draft, ja, ich guck kurz, was mir passt, nimm das und leg das weg, wir sind ein absoluter scheiß fucking Scheiß-Amateur, Digga, und im Endeffekt, wir hatten das Game und Spaß gemacht, nee, Alter, Du hast dich ihm ausgeschossen und hast dann zusätzlich den Tim die ganze Zeit zugespielt quasi. Also ich habe schon gesagt, danach habe ich gesagt, okay, ich möchte nächstes Mal das auf jeden Fall, unter allen Umständen, egal was passiert, Chris sitzt links neben mir. Und Svenja sagte, nein, neben mir sitzt der. So, Digga, und da muss man dann auch sagen, so, keine Ahnung, du hast das Game mitgespielt, du hast es aber nicht vernünftig getestet und deswegen möchte ich dir einfach deine Meinung an dieser Stelle komplett aberkennen und würde mir wünschen, okay, dass Stefan, du das nochmal spielst und wir dein Handy vorher wegschließen und, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir noch so einen draftenden Wandermechanismus machen, dass man, wenn die Hexe gespielt wird, dass alle die Plätze nochmal tauschen oder dass du quasi immer die Plätze nochmal tauschst, dass du neben jedem mal sitzt, damit die Chancen für alle gleich sind,
Digga. Wieso spielen wir einfach nicht die Variante, dass ihr meine Hand
spielt? Ja, wäre eigentlich ganz gut dazu sagen, weil ich dürfte es ja auch schon spielen. Ich konnte ja noch nicht darüber reden, weil in der Podcast-Folge danach, das war, glaube ich, der Tag, wo ich nicht da war. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich letzte Woche was dazu gesagt habe, aber trotzdem auch nochmal an der Stelle, mir hat es auch richtig, richtig Bock gemacht. Vor allen Dingen natürlich auch, weil ich knapp gewonnen habe, 1 Punkt vor Tim und das finde ich halt auch gerade immer geil, wenn es solche Games gibt, die erstens so knapp ausgehen und wo es dann auch nochmal...
Geht nicht knapp aus, wenn Chris mitspielt.
Außer wenn Chris mitspielt. Aber weil du halt auch nochmal diese fette Endabrechnung hast, wo dann geguckt wird, okay, wie viele Punkte hast du da noch gemacht, wie viele Punkte hast du da noch gemacht, dann wird zusammengerechnet und abgerechnet und ist auf jeden Fall super viel Potenzial drin, fühlt sich richtig cool schon an, ohne ausgearbeiteten Spielplan oder gezeichnete Illus oder was weiß ich. Also ich würde mich auch echt mega freuen, wenn das Ding irgendwann dann mal tatsächlich auf dem Tisch liegt. Da gibt es ja so ein paar Stellschrauben, wie Stefan eben schon gesagt hat, diese kleinen Schmutzkarten, waren einfach nicht stark genug, aber wenn er da schon was dran gemacht hat.
Hat er besser gemacht.
Das sind halt alles so Sachen, da kannst du was dran machen. Das mit der Spiellänge kann ich auch nachvollziehen. Ich fand es jetzt für mich auch nicht zu lang, aber ich denke auch für drei Runden wird das auch gut funktionieren. Und wenn man sich halt nicht so lange dahin hocken will, dann passt das, ja. Also von daher, ja, ich bin gespannt.
Er sagt ja das auch extra schon.
Du darfst nichts mehr zu dem Spiel sagen, Chris.
Auf das nächste Update.
Er sagt ja auch extra schon, dass er halt Karten aus dem vierten Zeitalter schon vorgeholt hat und da ein bisschen was geändert hat. Das, was mit der Wertung nach dem
dritten. Ja, ich hatte da auch so ein paar Karten. Also, ja. Ich fand auch diese Karten, die einen komplett schützen, dass man gar nichts mehr aus der Auslage von dem anderen klauen kann. Gerade im letzten Zeitalter ein bisschen zu stark, weil da
gibt's auch nicht mehr,
weil jetzt da zwei Leute halt am Tisch saßen, wo du einfach nichts mehr machen konntest. Die hatten ihre Sachen da safe liegen, konntest denen nichts mehr klauen. Und das fand ich ein bisschen zu stark. Aber gut, das ist ja klar, das ist ein Prototyp. Das wird auch noch einige. Dirk hat ja auch gesagt, wie viel Playtesting-Runden die runtergezockt haben, bis das alles mal fertig war, und da wird noch ein bisschen Zeit verstreichen, aber die Basis ist auf jeden Fall schon mal fett, das kann man nicht anders sagen.
Ja, ich muss auch, also gerade auch das, also es, mich hat es halt mega an Cedars erinnert, es ist halt wirklich wie Cedars, aber halt mit dem Draft, das war, und ich mag Draft sowieso, ich mag Cedars, also für mich war auf jeden Fall schon, also macht auf jeden Fall Laune, also habe ich nach Stefans Lobpreisungen dachte ich auch so, ja, okay, abwarten, aber doch, empfand ich auch, dachte ich mir so, Chapeau, Tim, Alter, irgendwie geil, gut, 1 und 1 hat zusammengezählt und am Ende, ja.
Dirk, hast du denn was gezockt, Fall, außer Uprising?
Ganz ehrlich.
In letzter Zeit, nee. Dirk.
Ich?
Gar nicht.
Achso, auch er, Dirk. Achso.
Gar nicht. Nee.
Gar nichts. Ja, okay, das klingt wahrscheinlich viel Zeit, ne? Hast wahrscheinlich.
Ja, ich glaube einfach, oder? Also ich hätte, wir haben einmal Rising Sun gespielt, erinnere ich mich. Aber sonst irgendwie, ich könnte auch jetzt kein neues Brettspiel lernen. Irgendwie so, mein Kopf ist einfach so voll. Ich glaube, wenn ich irgendwie jetzt ein Brettspiel lernen müsste, irgendwie, dann würden sofort 40 Milliarden Synapsen angehen und irgendwelche Verknüpfungen herstellen. Und momentan geht da gar nichts.
Dominik hat mir geschrieben, er ist jetzt in Kurzzeit, Kurzarbeit, nee, Kurzarbeit, wie nennt man es, keine Ahnung, Kurzzeitarbeit oder was. Und ja, ist auf jeden Fall, er ist am 11. Uhr so, ist er Arbeit, hat bis dahin quasi frei, in Anführungszeichen, und hat mich gefragt, ob man was zocken kann, Alter. Ich habe heute in mein Handy reingeguckt und wir haben heute den 28.04., Alter, bis zum 11.05. Ich habe nicht einen Tag Zeit zu zocken bis zum 11.05. Danach fahre ich in Urlaub, das ist okay, dann bin ich ja im Zockurlaub auch, und dann werde ich eine Woche gnadenlos zocken. Aber ich muss echt gucken, Alter. Ich kann die nächsten zwei Wochen, irgendwie habe ich keinen Tag irgendwie, wo ich zocken kann, weil immer irgendwie irgendwas ist, irgendeine Schere ist, irgendwas, wo man sich drum kümmern kann. Ich raste aus. Aber dafür habe ich gestern ein schönes Neuzugangsvideo habe ich mal gedreht, über die letzten drei Monate. Für die Patreons schon online. Wer da Bock hat, kann sich das gerne mal reinziehen, Digga. Hab ja gedacht, wird eher eine schlanke Nummer, ist dann doch wieder ein 70-Minuten-Video geworden.
Ja, ab und an nehmen wir uns mal die Freiheit, einfach zu sagen, komm, wir schließen uns jetzt mal eine Woche weg und zocken einfach nur zusammen, treffen uns dann irgendwo. Einfach wie nur früher. Wir drei und zocken, und das Verrückte ist, wir können sagen, es ist Arbeit.
Ja, das stimmt. zockt deine Frau denn auch? Konntest du die begeistern fürs Hobby?
Nee, gar nicht.
Okay, krass. Das heißt, ihr habt bisher noch keine Partie Uprising gezockt?
Nee, wird auch, glaube ich, ihr Lebtag nicht passieren, ist aber auch völlig okay.
Ja, klar.
Krass, also das finde ich gerade echt krass.
Das finde ich auch krass, weil die Partnerin interessiert sich ja schon für das, was man irgendwie macht auch.
Klar.
Und guckt dann mal, und ich hätte dann, weiß ich, ich glaube, selbst wenn Svenja gar keinen Bock drauf hätte auf Brettspiele, würde sie mir zuliebe wenigstens manchmal so doch dann wenigstens heucheln. Ich habe natürlich Glück, dass
keinerlei Heuchelei, das habe ich einfach auch schon vor Jahren aufgegeben, das ist total okay, ey, da kann ich in meiner Nerd-Corner irgendwie meinen Jungs irgendwie hier.
Die denkt sich wahrscheinlich nur, abfeiern. Oh Gott, was macht der Typ da jetzt wieder?
Also nicht mal so kleines Karten, so ein kleines Kartenzock, so 10-Minuten-Ding oder so. Noch nie.
Doch, ey, so Kleinigkeiten oder hier mal was hier, Seven Wonders Duels oder so, aber die ist halt.
Ja, kenne ich. Wie meine Ex, die hat immer Fresse gezogen.
Die wird noch nicht mal Fresse ziehen, aber die würde einfach sagen, so, nö, mach dir mal irgendwie, ich mache irgendwas anderes. Damit bin ich total fein.
Aber lieber so, als dann jemand zu haben wie Chris' Ex-Freundin, die ganze Zeit dabei so miese Fresse zieht dann beim Zocken.
Ja, das würde ich aber halt auch nicht. Das würde ich halt auch nicht mitmachen. Also,
so. Wie hast du das geregelt dann, Chris? War da das Faustrecht wieder oder wie war das damals noch?
Faustrecht. Nee, aber wirklich, das war ja damals in meiner langen Beziehung. Jetzt war jetzt auch ein bisschen übertrieben mit Fresse ziehen, so, aber keine Ahnung, ich habe halt schon gemerkt, dass es wirklich für jemanden, der wirklich viel Spieler ist, also ich kann vor allem nur von mir reden, dass mir das halt einfach gefehlt hat, wenn man dann da abends sitzt und ich mir denke, so, ich habe jetzt halt einfach Lust, was zu zocken.
So, ich habe jetzt gefickt, ich könnte jetzt mal ein bisschen was zocken, also so zum Runterkommen.
Halt so hier, ungefähr, also so jetzt erstmal, wir haben gefickt, jetzt kommen die Karten auf den Tisch. Nee, aber das merke ich dann, auch wenn Carina oft schwierig ist, weil wenn sie verliert, halt ziemlich grantig wird, muss ich halt doch schon wertschätzen, also dass sie, wenn sie mit mir zockt, und das passiert öfter mal, also ich freue mich darüber mega, dass ich halt wenigstens, gerade auch für den Podcast, das ist für mich eine Bereicherung, weil wenn ich sie nicht hätte, mit der ich hier zwischendurch mal Neuheiten anzocken könnte, dann hätte ich deutlich weniger zu reden, weil es ist halt einfach etwas schwerer, weil gerade wenn du voll berufstätig bist und so, dann hier abends in der Woche halt noch Leute halt hinzuziehen, weißt du, sonst hast du meistens einen Tag am Wochenende.
Ja, unter der Woche zocken kriege ich momentan gar nicht hin irgendwie, das ist...
Ja, es ist halt nicht einfach, aber ohne Partner
ist es noch schwieriger. Ist halt noch stimmt, schwerer.
Ja. Ich meine, jetzt kommt Montag kommt der Roy, Dienstag kommt der Markus, dann habe ich mal wieder zwei Tage, wo ich in der Woche auch mit anderen zocke, aber sonst ist es
meistens... Aber dann zockt ihr immer nur zu zweit dann auch? Ich meine, zu zweit zocken ist ja auch kein richtiges Zocken dann eigentlich.
Was?
Also mit Markus zocke ich wahrscheinlich die Reichbusters-Kampagne weiter, mit dem zocke ich ja mal Reichbusters, mit dem Roy wissen wir noch gar nicht, mit dem Roy zocke ich wahrscheinlich Mage Knight oder so, zocken wir weiter. Also gibt halt einfach so Sachen, die ich nicht mit mehr als zwei Leuten spielen wollen würde und dann bietet...
Aber wenn sie Freundin mitzocken will, ist es ja immer besser, als wenn sie einen ins Bett scheißt oder dir mit einer Wolfska-Flasche die Fingerkuppe abhackt, was?
So.
Das habe ich auch überhaupt gar nicht mitbekommen. Genau. Wir können ja mal ein bisschen über Johnny Depp reden. Ich denke die ganze Zeit so, ich sehe immer in meinem YouTube-Feed so, ey, Gerichtsverhandlungen zwischen den beiden. Ich denke die ganze Zeit, hä, was für eine Gerichtsverhandlung? Warum muss man da irgendwie auf YouTube die Gerichtsverhandlung und Chris so, was? Du hast da noch gar nichts von mitbekommen.
Ehrlich gesagt
komplett
auch nicht.
Weird, Alter. Nee, Digga, ich habe mir heute ein Zusammenfassungsvideo auf Deutsch mal angeguckt, was da überhaupt los gewesen ist. Also,
okay.
Keine Ahnung, ich kläre euch mal auf für alle die Leute, die es nicht
wissen. Ich weiß nur was von Code im Bett und.
Ja, und das Geile ist, pass auf, sie hat ihm ja aus Trotz mit ins Bett geschissen und dann gibt es jetzt eine Petition, wo Leute da schon 100.000 unterschrieben haben irgendwie, dass Amber Hart jetzt in Amber Turd umbenannt wird, weil Turd ist ja für Scheiße und
aber haben
alle Leute gerade
die echt
Petition wieder, unterschreiben.
Haben wir es gerade echt wieder geschafft, dass wir es doch geschafft haben, irgendwie den Bogen auf Fäkalien zu bringen?
Ja.
Ja, ohne Kacke.
On the fly
hat Stefan auf Kacke
gesehen. Also was ist jetzt passiert? Aber was ist jetzt passiert?
Also letztlich...
Die haben sich gestritten?
Ja, nee, also die haben ja irgendwie Ehedrama gehabt, keine Ahnung, haben dann sich scheiden lassen. Er hat auch Kohle an sie bezahlt, damit nichts läuft. Und dann hat er sie irgendwie verklagt wegen böser Nachrede oder wegen Diffamierung auf 45 Millionen. Sie hat ihn dann verklagt, auch wieder wegen Diffamierung auf 100 Millionen. Und jetzt wird das Ding da ausgetragen und einer wegen häuslicher Gewalt und weiß ich nicht. Und dann kommen jetzt halt eben die ganze Zeit irgendwelche Videos, die er heimlich gedreht hat und Videos, die sie heimlich gedreht hat von ihm, während er halt eben irgendwelche Schranktüren einlatscht, weil er total besoffen ist und verspottet sie dann da regelrecht teilweise vor Gericht und verspottet dann auch ihren Anwalt die ganze Zeit, so wie er da einfach sitzt nur mit seiner ganzen Kohle. Ja, und dabei ist dann zum Beispiel rausgekommen, weil sie hat irgendwie mit einer Wodkaflasche nach ihm dann geschmissen und ihm dabei stumpf die Fingerkuppe abgehackt und dann mussten sie dann, da sind sie durchs Wohnzimmer gekrochen und haben dann diese Fingerkuppe gesucht, die dann wieder angenäht werden musste und seitdem ist der Finger halt, sie ist wieder angenäht worden, aber der Finger ist halt noch immer so nachteilig und dann war er nicht da und dann hat sie ihm ins Bett geschissen und seine Security hat angerufen und hat ihm nur SMS geschrieben, ey, wenn du nach Hause kommst, die Alte hat dir ins Bett geschissen und so, hat dann aus Trotz sich da hingehockt und ihm ins Bett reingekotet auf seine Seite, musst du dir mal reinziehen, so, man wird ja auch vermuten, so, das sind so Hollywood-Stars, die sind alle normal, die sind schön, die sind reich, die haben keine Probleme, Digga, Alter, stell dir mal vor, du kommst nach Hause, Chris, Alter, oder du, Daniel, Alter, und Beate hat dir ins Bett geschissen, Alter, weil sie irgendwie Hals auf dich hat, Junge, da fällt dir doch nichts mehr zu ein, oder was,
weiß ich nicht. Ja, die scheißt halt auf dich, mein Gott.
Also deutlicher kann man es nicht sagen,
richtig
oder?
Krank.
Also,
ja.
Es ist halt traurig, ich meine, stellt ihr euch das mal, ich meine, stellt euch wirklich mal vor, wir haben ja alle schon mal Streits mit unseren Partnern gehabt. Und da gab es ja auch schon mal Streits, die nicht schön gelaufen sind oder was weiß ich nicht. Und stellt euch mal vor, jede kleine Einzelheit von diesen Streits wird für die Öffentlichkeit ausgestrahlt. Ich würde mich so um Grund und Boden schämen. Und das sind ja nur Peanuts gegen die Sachen, die von denen da rauskommen, von irgendwelchen Stars, Alter. Und Millionen von Leute bekommen jetzt mit, also sie, so eine reiche, schöne Frau, eine Schauspielerin, was weiß ich nicht, jetzt wird öffentlich klar, dass sie jemanden ins Bett geschissen hat und die ganze Welt, nein, Gag, alle explodieren und es gibt nur noch Amber Heard Kacke-Memes überall. Überleg mal, ich würde da komplett nicht mehr klarkommen. Ich meine, ich war ja schon am Schämen überlegen, ob ich immer erzählen soll, dass ich eine Baggerschaufel geschissen habe. Aber die hat einfach bei Johnny Depp ins Bett geschissen, so weißt du, was ich meine? Das ist halt.
Das ist Next Level, Alter. Das ist eigentlich dein Life-Goal, Alter. Nach einer Baggerschaufel müsstest du dich eigentlich hocharbeiten.
Nee, Mann, Alter, das ist mir sogar zu viel, Alter. Baggerschaufel ging noch, das war ja wirklich perfekt. Aber Hammer. Also ich muss so sagen, ich finde es gerade auch mit dem, das ist halt einfach, keine Ahnung, das ist halt immer schwer darüber als Außenstehender sich drüber zu äußern, weil im Endeffekt weiß man nicht, wer der Schuldige ist.
Das ja, dass das so öffentlich ausgetragen wird, finde ich schon echt krass, mit Live-Übertragungen aus halt dem Gerichtssaal nicht, oder was ich da irgendwie mal, da habe ich nur gedacht, so okay.
Krass. Aber warum macht man das oder warum lässt man sowas dann zu und macht das dann nicht hinter verschlossenen halt, Türchen oder was nicht. Halt eben so. Also
die hat Amerika, 100%ig abgeschlossen, bevor die geschissen hat.
Was hast du?
Die hat 100%ig abgeschlossen, bevor die geschissen hat. Die hat die Tür nicht offen gelassen.
Ach so. Ja, weiß, keine Ach, Ahnung, Mann, aber ist auf jeden Fall komplett krank.
Oder hinter verschlossenen Türen gibt es nichts mehr. Du siehst es doch, egal wo du die Nachrichten anschaust, du siehst immer Handyvideos. Die Kameraleute brauchen, die können ihre Kameras weglegen. Jeder hat immer ein Handy in der Hand. Da wird irgendein Typ zusammengeschlagen mitten auf der Straße. Anstatt dass die Leute helfen, zücken sie das Handy und filmen es. Ja. Es ist Stani, Alter. Smartphone.
Fand ich auf jeden Fall ziemlich krass. Im Rahmen des Neuzugangs habe ich auch über Puzzle Strike gesprochen. Ich habe ja Chris gehyptes Puzzle Strike, keine Frage, Must-Buy-Ding gezockt. Also stellt sich gar nicht die Frage für die Kohle. Ist es auf jeden Fall Must-Have, unbedingte Kaufempfehlung? Nicht. Auf jeden Fall ist nicht unbedingt eine Kaufempfehlung. Ich muss sagen, ich hatte euch ja beim letzten Mal schon gezeigt, meinen räudigen, verschimmelten Stockfleckenkarton. Und dann kam das Teil hier an. Chris packt das aus. Ja, komm, wir zocken das nochmal schnell. Chris, Alter, es war so komplett unsortiert, ne? Also der Typ, ich weiß nicht. Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob der wollte mich kannte kriegen, oder was und dann die Sachen extra nochmal da einfach nur vertauscht hatte. Es war schon alles so einsortiert, aber alles komplett durcheinander, sodass wir es ausräumen mussten und mussten es erstmal alles so eine Viertelstunde irgendwie zurücksortieren, so richtig, richtig kacke. Und dann haben wir uns so eine Bank da zusammengebaut und dann haben wir das gezockt und ja, ich sag mal so, das ist eine 3 vielleicht. Würde ich sagen, in Schulnoten einfach. So. Nee, also von 10, okay. Von 10. Ja, es ist halt.
Aber für 8 Euro, Digga.
Ja, aber für 8 Euro, Digga, Alter. Weißt du, das kann kein Argument, es kann kein Argument sein, Alter, dass es nur 8 Euro kostet. Na klar, Alter, ein Cat Lady kostet auch nur 8 Euro, Alter. Das ist für mich aber eine glatte 2, so. Weißt du, was ich meine?
Hat mir zum Beispiel nicht gefallen.
Ja, klar, du bist ja auch. Offenkundig kein Katzenfreund, Alter. Katzenliebhaber, aber kein Hundeliebhaber.
Ich mag Tiere
gerne. Ja, aber freut mich auch nicht jetzt für die ganzen Leute, die jetzt Puzzle Strike zu Hause haben.
Ja, wieso? Ich habe jetzt gehört vor kurzem erst, dass Puzzle Strike sehr befriedigend ist.
Ja.
Hat der Stefan jetzt gesagt. Ja. Also, haben sie jetzt alle für 8 Euro
haben sie ein schön solides Ding im Regal stehen.
Schön also, solide Anfahrstütze oder Anfahrhilfe irgendwie.
Oder die sollen es halt nicht falsch verstehen, die sollen sich jetzt nicht auf Puzzle Strike befriedigen, sondern es ist halt ein befriedigender Titel. Aber ein Titel, auf den ich jetzt mal kurz ansprechen will, ich habe es wahrscheinlich auch schon bei mir gelesen gehabt, ich frage mich jetzt erstmal an Dirk. Dirk, hast du schon mal Terraforming Mars gezockt?
Ist in der WG von Cornelius nach Uprising das am häufigst gespielteste Spiel. Ich habe einfach den Anschluss verpasst irgendwann und irgendwann hatten die einfach alle da ein derartiges Level, dass die mich einfach, also ich war eine NPC-Fraktion, was meinen Spielspaß so etwas gemindert hat, aber habe ich schon gespielt.
Also haben sie dir sozusagen jedes Mal einfach aus deiner Hand eine Karte gezogen, haben sie einfach auf den Tisch gelegt und gesagt, du spielst einfach das da. Und dann ging es einfach weiter die Reihe rum.
Könnte durchaus so passiert sein, ja.
Ja, also, ey, keine Ahnung. Ich habe jetzt Terraforming Mars den dritten Anlauf gegeben und nee, das Spiel ist auf jeden Fall für mich absolut overhyped, Alter. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Also, die ganze Runde war natürlich, vorher sagst du halt dann auch, Leute, wir spielen Terraforming Mars. Ja, das war ja ganz okay. Mal gucken jetzt nach so langer Zeit, ist bestimmt immer noch gut und so und bla bla und ey, es zündet nicht. Ich verstehe nicht, warum dieses Spiel so krank in allen Listen, in allen, keine Ahnung, es ist so, ich bin so geschockt darüber, dass dieses Spiel so gut ankommt. Also nicht, dass es bei manchen Leuten gut ankommt oder viele Leute sagen, es ist ein gutes Spiel, sondern das ist wirklich über den Klee über hinaus, den Klee keine hinaus Ahnung, wie man es sagt, ja. Über den grünen Klee, über den Grünkläne ausgelobt wird, es war auf den hier goldener Berti Platz 1 mit Abstand.
Dreimal hintereinander.
Vor 3 Jahren, glaube ich, Alter, ne?
Dreimal hintereinander.
Ja, und dreimal hintereinander, glaube ich, oder? Ja, Stefan. Ja. Es ist krass einfach nur. Ich finde es absolut krass. Und ich meine, ihr habt es jetzt schon öfter gezockt als ich, also um einiges Mal mehr gezockt als ich. Und ich weiß, bei dir, Stefan, ist ja auch schon so, du hast es schon so oft gezockt, dass du sagst, es ist schon gut ausgezockt. Es dauert natürlich extrem lang für das, was man halt irgendwie gefühlt in dem Spiel ja so betreibt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ohne dass ich jetzt irgendwelche kranken Mechaniken hier rauspacke, weil ich halt keine kranken Mechaniken in dem Spiel sehe, es ist halt ein Kartenausspielspiel und was halt sehr befriedigt ist, du zahlst deine Kohle und dann kannst du halt eine richtig schöne Aktion ausführen, die bewirkt was auf dem Board, die bewirkt was eventuell in deiner Engine, Ketteneffekte im Nachhinein hin und her. Aber es ist für mich einfach komplett overhyped. Also ist bei mir auch instant ausgezogen. Ich habe sogar schön nicht jetzt, ich würde nicht sagen deluxified, aber ich habe schon nochmal ein bisschen Kohle reingesteckt, dass es halt so gut wie möglich spielbar war. Ich habe halt natürlich nicht diese Terror-Tiles geholt, sondern diese Double-Layer-Boards habe ich mir extra dazu gekauft gehabt auf der Messe und habe mir dann nochmal irgendwelche Plastikchips extra geholt gehabt, damit ich die Standard-Mikroben- und Tierressourcen da ersetze durch die Chips, dass es halt ein bisschen ansehnlicher ist und so. Und habe es wirklich schön versucht nochmal runterzuzocken, sozusagen. Jetzt letzte Chance für mich, Terraforming Mars, und es ist einfach, ja, einfach nur.
Seltschuk, nicht, dass du demnächst bei Better Board Games mit im Team bist und dann Brettspiel-Astronauten, nur kleine Party-Games, kleine Deduction-Games, dies, das und so tust, nur noch so tust als besser richtiger Brettspieler?
Achso, du willst bitte sagen, dass Bricht die Brettspieler Terraforming Mars gut finden? Selber ins Knie geschossen, oder was?
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 Nee, die finden kleine Partyspiele gut. Nur so kleine Sachen. Ach so. Das ist einfach alles, was länger als eine halbe Stunde dauert, ist einfach für dich nicht mehr.
Ach so, ja, so nicht, ungefähr. Nicht nee, ich finde, da können wir auch kurz auf das Thema von vorhin zurückkommen, wo der Chris gesagt hat, diese eine Runde hat ihm zu lange gedauert. Also diese eine zusätzliche Runde war ihm dann eine Runde zu viel. Es hätte auch gereicht, dass es drei Runden ist und so weiter und so fort. Ich finde einfach, bei Terraforming Mars passiert einfach nicht so viel, dass es halt diese Spieldauer halt irgendwie berechtigt. Es passiert einfach nicht so viel, dass du sagst, du zockst da jetzt deine 3-4 Stunden dran oder sowas. Es ist halt ein Spiel, wo ich würde sagen, zwei Stunden oder sowas. Und das ist das Beste. Natürlich haben sich viele Leute auch unter den Kommentaren gemeldet und beziehungsweise in den der eine hat vielleicht eine Nachricht geschrieben, der andere hat dann einen Kommentar geschrieben und so. Und du musstest zu zweit zocken, nee, du musstest zu dritt zocken, nee, der eine muss dann mitten in der Partie die Partie abbrechen und gehen und irgendwelche Sachen. Und ich guck auf die Schachtel und das ist halt immer wieder dieses, da könnte ich ragen, wenn ich auf die Schachtel schaue und auf der Schachtel steht 3 bis 5 Spieler. Und dann kommt mir einer und sagt, ja, zu zweit ist es am besten. Ja, boah, Digga, Alter. Also bitte.
Auf der Schachtel steht wirklich 3 bis 5?
2 bis 5, sorry. 2 bis 5 Spieler. So.
Ich muss sagen, das größte Problem bei Terraforming Mars ist, es dauert zu zweit genauso lang wie zu viert. Aber wenn du zu viert bist, musst du dann nur die Hälfte von den Karten ausspielen, bis das Spiel zu Ende ist. Das heißt, zu zweit kommt es dir noch mal elend länger vor. Ich würde es niemals mehr zu zweit spielen. Ich würde es aber zu viert und zu fünft einfach irgendwie auf jeden Fall immer
nochmal mitspielen, aber ich habe es auch schon, ich muss dir recht geben, ich habe es auch schon übelst lange nicht mehr gezockt, weil ich letztes Mal echt wie so ein scheues Reh weggescheucht worden bin vom Spiel, als ich dann mit Svenja das Ding zu zweit gezockt habe. So. Und das war auch zum Anfang ihrer Brettspielzeit, war sie auch überfordert einfach mit der Kleinteiligkeit von den ganzen Mikrobenkarten. Und natürlich, wenn du zu zweit hast, zweit spielst, hast du halt eben doppelt so viele Karten, als wenn du zu viert spielst, bevor das Spiel dann irgendwie aus ist. Das war überhaupt nicht schön. Dazu kommt, die ganzen Erweiterungen sind alle Schmutz, aus meiner Sicht der Dinge, bis auf die Präludium-Erweiterung, die das Spiel einfach noch ein bisschen interessanter macht, finde ich die Erweiterung alle Schmutz, Alter. Richtig krass. Und immer noch, lieber Carsten, lieber, keine Ahnung, wie der andere Verlag heißt, bringt doch bitte einfach stumpf einen Karten, eine Erweiterung raus, wo einfach alle Karten drin sind, die neutralen Karten, aus allen Erweiterungen ohne Venus-Symbol und Pluto-Symbol und Dinge, sondern einfach, dass ich mehr fette Projektkarten in den normalen Grundspielstapel mischen kann als Abwechslung. Präludium dazu, paar Konzerne gerne als Abwechslung noch mit dazu. Die zusätzlichen Playboards sind auch, dass du zwei, drei verschiedene Spielpläne zur Auswahl hast. Mehr braucht das Ding nicht, Alter. Dann ist das komplett.
Aber Präludium hat es für mich halt auch nicht rausgeholt. Also Präludium habe ich ja diesmal mitgezockt gehabt und es hat es für mich halt auch nicht rausgeholt. Ist ja egal, auf jeden Fall. Für mich ist einfach nur dieser ich bin halt nur so negativ geschockt, dass es halt so krass durch die Decke geht und immer noch durch die Decke geht und die Leute es immer noch so krank feiern, obwohl es halt irgendwie für mich kein besonderes Spiel ist. Die Thematik finde ich sehr geil umgesetzt. Es ist so viel Flavor drin. Es ist dieses ganze Wissenschaftliche kommt da so geil raus. Du kannst dich wirklich, da hinsetzen, kannst dir den Kartenstapel in die Hand nehmen und kannst die ganzen Karten durchlesen und denkst jedes Mal, krass. Aber spielmechanisch gesehen ist es für mich halt irgendwie eher so totaler Durchschnitt. Also totaler Durchschnitt. Aber ja. Das war es halt für mich mit Terraforming Mars, mein Gott. Muss ja nicht alles bei jedem zünden.
Dirk, du hast ja schon länger nicht mehr gezockt, aber sag mal hier für unsere Community und für uns, was sind denn so deine drei Lieblingsperlen, die du uns hier so kredenzen möchtest, aha, wo du sagst, das haut dich um.
Riesenfan von Blood Bowl Team Manager. Als ihr das irgendwann entdeckt habt, dachte ich mir auch so, alles klar, da habt ihr eine richtige Perle gefunden. Das finde ich eines der geilsten Spiele schlechthin. Robinson Crusoe habe ich ja schon im Dings, hier Star Wars Rebellion, als Zweispielerspiel, als Star Wars Fan, finde ich mega. Sind meine drei. Wo hier, Selchuk, wo du beim kontroversen Thema bist, von Spielen, die alle allen gehypt haben, war ja auch im Stream die Frage nach dem Kickstarter, der mich am meisten abgefuckt hat. Ich habe mir da nochmal drüber Gedanken gemacht, bin mal die Sachen durchgegangen, die ich oder wir gebackt haben. Und jetzt hat, wie gesagt, meine Antwort damals war ja mal, unser eigener Kickstarter hat uns am meisten abgefuckt. Was mir am wenigsten gefallen hat, war Gloomhaven. Das habe ich im zweiten Durchgang irgendwie, als es und so mega krass gehypt war und wir haben das gespielt und wir haben es nach zwei Partien einfach, ich habe es verschenkt, ich habe es noch nicht mal versucht zu verkaufen. Das kann ich nicht verstehen. Ich weiß, einige von der Anwesenden sind da ganz große Fans für uns. Das hat für uns nicht gezündet.
Ja, aber auch hier haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen, Gloomhaven hat auch an Reiz einfach verloren. Also ja, absolut. Rein spielerisch ist das halt eben auch eigentlich verhältnismäßig stumpf. Wir haben uns das halt eben mit 1000 Joints und selber vorher noch
schön,
übersetzt
schön
und so das alles schön geil gemacht und so.
Okay.
Und es war halt eben übelst episches Game, Digga, Alter. Es hat so Bock gemacht. Wir haben das jede Woche ein oder zweimal gezockt über, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr, Alter. Ja. Und haben uns jedes Mal auf die Partie gefreut und dann endlich wieder geil doch ausboxen. Jeder so ein Top Secret drum gemacht, so was er für ein Ziel hatte und so weiter und so fort. Es war einfach so episch, aber natürlich ist halt einfach ein stumpfer Grind.
Habt ihr euch auf das Game gefreut oder aufs Wegdübeln?
Ja, weggedübelt waren wir ja eh immer, aber zusätzlich auf das Game haben wir uns so gefreut.
Die Story, die man sich da selber gebastelt hat, die waren einfach das Geilste da dran.
Ich kann verstehen, wenn man da irgendwie 20 Partien rein investiert hat, irgendwann ist man investiert und dann will man es auch weiterspielen, aber was ich einfach ganz schlimm fand, waren diese gute und böse Entscheidungen. So, das. Ja, das und auch die, ja, keine Ahnung, wir sind ja großer Freund von Dungeon Crawlern, hint, aber der war nix. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über die Frage, irgendwie, die da im Stream aufkam, auf die ich ad hoc keine Entscheidung hatte. Das wäre meine Negativerfahrung.
Ich bin auch eigentlich ja immer großer Freund von kooperativen Spielen irgendwie auch gewesen. Aber in letzter Zeit irgendwie kommt irgendwie nichts mehr Kooperatives, so was, wo ich denke, Alter, ja, mega, jetzt mal kooperatives zocken. Was auf den Tisch kommt, ist eigentlich immer alles nur noch Versus irgendwie gefühlt.
Ja, Stefan, aber weißt du, warum du auch keinen Bock auf was Neues Kooperatives hast? Weil du ja schon den Heiligen Gral entdeckt hast, der ja bald bei uns ausgeliefert wird. Das heißt, was soll denn da noch kommen? Weißt du, wenn wir erstmal Beyond Humanity Colonies hier haben, dann ist eh alles andere unwichtig.
Ach, Alter, ist das noch kooperativ, oder was?
Oh, ja, jetzt ist
Selçuk kooperativ. Selçuk Alarmglocken gehen an. Ja.
Ja. Du kannst kooperativ, semi-kooperativ und auch gegeneinander
spielen. Ah, semi-kooperativ, sehr geil.
Welches Game war das nochmal? Chris, du hast schon gesehen. Also mega Ding, mega Artwork, mega geil. So, hast schon gesehen, dass es aber nur ein Solo-Game ist, ne? Wie? Das ist nur ein Solo-Game.
Scheiße. Nee, der war verstummt, da hat er einfach gar nichts mehr gesagt und dann
gebe ich meine Mutter.
Also, ich bin jetzt mal ehrlich, also ich habe mich jetzt nicht ganz genau durch die Kampagne durchgelesen, aber ich habe trotzdem Bock drauf. Und als er es dann geschafft hat, dann noch rauszusteigen, war er, glaube ich, der glücklichste Mensch der Welt.
Oh Mann, Alter, ja.
Gibt sogar so, auf Twitch einen Clip dazu, Stefan, Leute, wenn ihr es nochmal reinziehen wollt. Das wurde gerade in den Chat gepostet.
Stefan, wenn wir schon mal hier nochmal beim Thema waren, wegen gezockt, keine Ahnung, ich habe ja schon mal eh was dazu gesagt, ich glaube, mit Daniel hatte ich es ja auch schon. Daniel, hatten wir nicht Edge of Darkness auch mal zusammen gezockt?
Ich kam dazu.
Ah nee, du kamst danach, ich hatte mit Thorsten gerade die Runde fertig gehabt, danach haben wir dann Too Many Bones gezockt. Ja, Stefan, keine Ahnung, willst du auch nochmal was aus deiner Sicht schildern?
Ich bin Eis am Essen, aber gut, ich erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, wir haben Edge of Darkness gezockt, Chris hat, glaube ich, hinlänglich da vor 1000 Folgen schon mal drüber gesprochen. Jeder kennt Mystic Veil, glaube ich, wo man keine richtigen Karten hat, sondern man hat nur Kartenhüllen und Sleeve dann da so durchsichtige Hartplastik-Karten.
Card-Crafting.
Ja, Card-Crafting-Game sozusagen. Ja, und hat dann so vier Ebenen, wo man dann die Karten sich selber designen kann, wo die was anderes dann irgendwie können. Das Ding ist eine riesige Kiste. Es ist komplett überzüchtet für das, was es ist, weil eigentlich ist es total das simple Game. Also super simples Game. In der Mitte liegen Karten aus einer Auslage mit einem Deck. Jeder hat vorher ein paar eigene Karten. So, alles, was spielt, wird immer in dieses Deck reingeworfen. Dann aus der Auslage snackt man sich dann einfach dann Karten. Wenn nach diesem ganz normalen stumpfen Mechanismus die erste Karte ist umsonst. Wenn ich die zweite nehmen will, lege ich aber auf die erste Karte drauf. Man kennt es, dieser Schmutzmechanismus. So, und dann hat man dann seine Karten dafür geholt. Dann spielt man die alle aus und zündet die durch. Wenn ich die Karten vom Gegner nehme, ist ja ein gemeinsames Deck, was wir in der Mitte sozusagen lassen, dann die Aktionen benutze, dann muss ich dem anderen dafür immer Geld bezahlen und der kriegt danach die Karten, dass er sie auf jeden Fall nächste Runde selber auch zocken kann. Das ist alles. Das macht man 9-mal. Also eigentlich setzt man dann noch einen seiner Arbeiter irgendwo auf den Ort mit ein, bekommt dann wieder einen neuen Sleeve, dass man eine seiner Karten, die man in seiner Auslage hat, verbessern kann, bevor die dann wieder auf den Ablagestapel verschwinden. Das macht man 9 Runden lang und dann ist vorbei gewesen. Zwischendurch, die sind immer noch so kleine Cubes auf den Karten abgebildet. Wenn man die dann ausspielt, muss man diese Cubes in so einen Turm reinwerfen. Da sind dann so Monster drin und wenn dann bei 2 Spielern waren es, glaube ich, 7 Cubes oder so drin liegen, dann wird geguckt, wer die Mehrheit hat. So, entweder werde ich dann von dem Monster angegriffen oder Chris, dann verliert man dadurch Siegpunkte und das war's. Das war das ganze Game, Digga. Und da habt ihr einen Turm dabei, Alter. Da sieht Castle Grayskull hier von He-Man absolut weak gegen aus, Alter. So ein riesiger Plastikturm, wo du oben deine Dinger reinwirfst, wo du Karten reinstellen kannst. Du hast ein riesiges Board, Alter. Du hast, keine Ahnung, 90 verschiedene Orte mit jeweils zugehörigen Karten dazu, wo aber jeweils immer nur 8 von mit im Spiel drin, müsst ihr euch vorstellen. Das heißt, eine Variation von 64 Millionen höchstwahrscheinlich. Wie die dann alle ineinander greifen, kann ich jetzt dann auch nicht sagen. Es gibt dann aber auf jeden Fall so ein Szenariobuch, wo dann immer sämtliche verschiedenen Sachen so vorgeschlagen sind, die dann da aufgebaut werden. Ja, und dann keine Ahnung. Eigentlich super simples Game, aber beim ersten Mal sitzt der Hacker so, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was Raben. Okay, dann greife ich jetzt an. Nein, das geht nicht. Du musst erst da drei Arbeiter drin haben, dann musst du da noch einen haben und dann die Karte zünden. Dann kannst du erst angreifen. Ach so, ja gut, dann hat mein letzter Zug ja gar keinen Sinn gemacht. Also man muss da mal erstmal so ein bisschen reinwachsen. Obwohl es eigentlich so ein super stumpfes Game ist, muss man echt ziemlich grübeln, gerade nach hinten raus, wenn die Karten dann schon aufgepimpt worden sind. Ja, und es war ein ganz knappes Rennen. Ich habe mit 0,25 Punkten Vorsprung vor Chris am Ende gewonnen.
Mit einem Viertel Siegpunkt
habe ich gewonnen. Ja. Und ja, weil Ressourcen am Ende.
Ja, weil jede Ressource, die du am Ende über hast, ist also so, ein Viertel Siegpunkt. Okay. Und er hat wirklich ein Viertel Siegpunkt mehr gehabt, Alter. Boah, ich habe
also, echt. Oh. Es war schon spannend, während man aber während beim Spielen gar nicht absehen konnte, wer jetzt überhaupt vorne liegt.
Ich hab gedacht, ist du auch Haus hoch halt irgendwie.
Super solitär spielt es sich. Also auch wenn man jetzt da irgendwelche Sachen zündet und dem anderen dafür ein Geld geben muss, weil man seine Aktion benutzt.
Aber das war szenarioabhängig, weil wenn anfangs dahinter kommen die ganzen konfrontativen Szenarien, wo man auch
andere. Also da kann ich auch ehrlich sagen, mir hat es echt gut gefallen. Aber für so ein simples Game in so einer riesigen Kiste so komplett aufgebohrt, das ist halt so ein Game. Wenn du 5 Games in deiner Sammlung hast und das da wirklich einen Narren dran gefressen hast, und dann kannst du das wirklich noch und nöcher spielen und dir wird das wahrscheinlich auch nicht langweilig. Ja. Aber für mich persönlich, Digga, brauche ich das
auf jeden Fall. Du bist froh, dass du es
verkauft hast? Ja, 1000%. Ich bin froh, dass ich das verkauft habe.
Du hast auch irgendjemanden gefunden, ne? Irgend so ein.
Ja, hier.
Irgendein Idioten auf jeden Fall. Ey, ohne Scheiß. Ey, ich kann euch sagen, ich hab's ja. Nachdem ich es von Stefan geholt habe, auch direkt gezockt und habe mir dann auch direkt die Erweiterung gesnackt und in der Kampagne danach nochmal die Erweiterung und ich bin jetzt in der letzten Kampagne wieder drin gewesen und Alter, keine Ahnung, ich finde das Game, mir macht's mega, mega, mega Laune und ich verstehe, warum man also das
mega, so mega, mega braucht. Laune hat mir es nicht gemacht, es hat Laune gemacht, einfach nur stumpf, ganz normal Laune gemacht, aber ja, ich kann jeden verstehen, der das quasi feiert, aber ich kann aber auch jeden verstehen, der keinen Bock hat, sich das in die Bude zu stellen und ich würde auf jeden Fall auch jedem empfehlen, das erstmal Probe zu spielen, bevor euch das in die Bude stellt.
Und die Runde hat mir auf jeden Fall auch mich noch mehr heiß drauf gemacht, dass ich endlich mal Dead Reckoning zocken kann, weil das ist ja mit demselben Mechanismus, dass du dann halt quasi auch so Cardcrafting hast und dann bist du mit deiner Piratencrew unterwegs, reist da, was weiß ich, durch Meere, kannst andere Schiffe abknallen und dann gibt's dann auch so ein riesen Piratenschiff, wo dann quasi du diese Würfel von oben in das Piratenschiff reinknallen musst und je nachdem, wo die Würfel unten landen, da triffst du das Schiff beim Gegner und so und ach ey, keine Ahnung, ich hab
jetzt so ein kleines bisschen Angst, ich hatte ja auch Bock auf Dead Reckoning, ich habe so ein kleines bisschen Angst, dass es genauso gurkig ist wie Edge of Darkness dann.
Ich dachte, dir hat es gefallen, warum gut?
Ja, also aber wenn das Dead Reckoning genauso ist, Digga, und dann ist es auf jeden Fall auch safe nur ein.
Aber du musst ja sagen, guck mal, Dead Reckoning wurde ja vor Mystic Quay entwickelt, kam halt nur danach raus. Oh, was?
Dead Reckoning.
Was habe ich denn gesagt?
Dead Reckoning.
Dead Reckoning, der Mystic Vale kam ja quasi danach.
Vor Edge of Darkness,
du meinst. Davor raus, obwohl es andersrum entwickelt wurde. Und ich denke mal, da hat sich jetzt auch viel getan. Und dann hast du ja auch noch so ein Board bei, wo du dich frei auf einer Karte rumbewegen kannst. Und da sind schon viele extra Mechanismen dabei. Da geht es ja nicht nur um dieses reine Deckbuilding und so. Und
bin da auch übelst gespannt drauf. Kann sein, dass ich traurig bin, aber mit ein bisschen Glück ist es einfach genauso wie Edge of Darkness oder so ähnlich genug, dass ich es auf jeden Fall nicht brauche.
Ja, aber so, wir hatten es jetzt Pre-Stream, ich war halt schon drin und der Chris ist dann irgendwie nachgejoint und hat der Chris gesagt, und, bist du jetzt gerade irgendwo drin? Ich habe gesagt, irgendwie, nee, und auch gerade, also nicht irgendwie jetzt gerade auf der Suche nach irgendwie einem neuen Kickstarter oder sowas. Ist halt irgendwie immer verbunden mit unseren Kickstarter-Talks, dann denke ich mir mal, dann forste ich Kickstarter einmal komplett durch und wenn ich da was finde, wo ich einsteigen will, dann steige ich ein, ansonsten nicht. Und wie ist es jetzt eigentlich zum Beispiel bei dir jetzt, Dirk, kaufst du dir überhaupt noch Spiele? Also kaufst du dir persönlich selber noch Spiele? Hast du überhaupt noch eine Sammlung oder bist du
jetzt eigentlich nur? Ja, ich habe jetzt, wir haben auch Sleeping Gods, was ja auch gerade auf Gamefront ist, haben wir jetzt auch gebaggt.
Okay. Sleeping Gods?
Schlafende Götter, was für Schwerkraftverlag, was mein
Most Ding. Wanted
eigentlich dieses Jahr ist. Und Carsten sagt ja die ganze Zeit nie was. Immer wenn ich ihn sage, Carsten, wie sieht's aus? Ich habe die Störung in der Telefonleitung, ich höre nichts. Ich sage, Digga, Alter, kann ich mich wenigstens zur Messe drauf freuen? Was? Bist du noch da? Digga, bist du noch da? Okay, alles klar, du Spaß.
Macht der wirklich, Junge?
Jetzt eine andere Frage, ist es sofort wieder da, aber es sagt so zu staffende Götter, da versteht ja kein Deutsch mehr auf einmal, Alter. Richtig Spacken, Alter.
Geil, Alter. Ich meine, bei dem ganzen Community-Feedback, den ihr jetzt hattet, habt ihr ja viel reinfließen lassen in den aktuellen Kickstarter und du hast ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr Feedback bekommen, wo du gesagt hast, okay, schreibe ich mir mal irgendwie als Zeitnot nebendran und so weiter und kann ich vielleicht mal irgendwie für kommende Erweiterung oder sowas verwenden, ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, eigentlich ist ja vor dem Kickstarter, nach dem Kickstarter so, also wenn der Kickstarter, schon Game Fountain in dem Fall, wenn der jetzt vorbei ist, dann seid ihr eigentlich schon wieder am Arbeiten.
Wir sind heute am Arbeiten. Also wir haben heute schon den Plan gemacht, okay, dann muss die Pantone Farbe für die Komponente feststehen, dann ist die Deadline, um das in Produktion zu geben. Ja.
Nee, ich meine, der Seltschuk meinte, aber ein neues Projekt. Also ich sehe das eher so. Nach Uprising bist du da wahrscheinlich sowieso erstmal therapiebedürftig und dann hast du erstmal schon gar keinen Bock, direkt schon was Neues zu gehen oder was.
Oh, vielleicht gibt's schon was Neues.
Wow. Ich würde mich mal an Tim wenden und da kann man eventuell schon etwas komplett Fertiges sich so absnibbeln.
Nee, ich glaube, das wird nicht passieren. Nö, aber klar. Klar.
Für 500 Euro Ideen verkauft habe ich das Ding.
Zusätzliche Projekte und für die Zukunft.
Ja, weil, keine Ahnung, weil du hast, glaube ich, in dem Talk, wo du mit Daniel und Tim geredet hast, hast du ja irgendwie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob du es da gesagt hast oder wo ich das gehört habe. Oder war das vielleicht doch beim Potti? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie hast du gesagt, du zockst nicht gerne in der Entwicklungsphase andere Spiele, damit du dich nicht irgendwie beeinflussen lassen willst. Dass du nicht irgendwie anfängst, vielleicht eventuell dein eigenes Spiel dadurch vielleicht umzuändern und dann sozusagen deinen Weg verlierst dadurch. Aber dann bist du ja eigentlich komplett immer nur auf dem Entwicklertrip und zockst theoretisch nur noch deine eigenen, machst eigentlich deine eigenen Playtests.
Wir haben ja das Spiel entwickelt, was wir selber am geilsten finden. Und ich glaube, damit hängt das auch ein bisschen zusammen. Wir zocken halt die ganze Zeit Uprising. Und damit ist mein Spielbedarf auch so ein bisschen gedeckt. Also das ist aber auch okay.
Aber dieses Exploration hast du jetzt nicht mehr, dass du sagst, boah, ich möchte was Neues entdecken an Spielen und eventuell mir dadurch.
Ach so.
Also gehst du jetzt in die ganze Sache inzwischen mit Spielen, dass du dich selber irgendwie halt motivieren willst, was Neues zu entdecken, oder zockst du immer noch als Zocker?
Wir zocken immer noch als Zocker, deswegen habe ich gesagt, manchmal sperren wir uns einfach eine Woche lang weg und zocken dann einfach wirklich
Uprising.
Uprising von morgens bis abends, nö.
Ja, weil du hörst ja immer wieder diese Autoren, wenn die dann so erzählen in ihren Interviews und sagen dann, ich kann gar nicht mehr richtig spielen, weil ich fange dann immer an mit zu analysieren und mir irgendwie, das hätte man aber anders machen können, und dann denke ich mir so, Alter, verpiss dich vom Tisch, Alter, ich versuche hier zu zocken.
Verpiss dich, Uwe, Alter, das ist ein Space-Game, das sagt er nicht.
Im Nachhinein oder mittendrin, wenn man es als Spielgruppe vielleicht feststellt, dass man sagt, ah, kacke, Alter, dass sie da nicht irgendwie das und das noch mit eingebaut hätten, wäre schon geil gewesen. Aber wenn dann einer da sitzt und du sagst, du bist dann, sagt er, Moment mal kurz, hast du gerade den Spielzug mit zwei Karten gemacht? Also das hätte man auch besser machen können. Und denkst dir so, Alter, Junge, weißt du so, also dieses Zockermäßige verliert man das nach einer Zeit so, dass man einfach nur noch analytisch an die ganze Sache geht, weil dann fängt man halt an zu arbeiten, weil man sagt ja immer so, ich möchte ja mein Hobby zum Beruf machen, aber will ja immer noch den Spaß an meinem Hobby nicht verlieren. Ja,
deswegen haben wir uns zum Beispiel auch gesagt, wir fangen jetzt nicht irgendwie an, ein Verlag zu werden, der pro Jahr ein oder zwei Spiele rausbringt. Das fände ich den totalen Horror, und wir haben den Spielspaß an Spielen überhaupt nicht verloren. Natürlich bekommst du einen anderen Blick drauf. Wir sehen zum Beispiel, also du siehst Komponenten von einem Spiel. Das ist plötzlich interessanter, oder wie haben die eine Verpackung gemacht? Aber ich würde jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, ein Spiel so zu analysieren, dass ich sagen kann, irgendwie so, okay, das oder hier oder so jenes, nö, also das passiert nicht. Also wir zocken nach wie vor und wir probieren auch viel aus, und das ist immer spannend, und bis jetzt hat das keinen Einfluss darauf genommen. Vielleicht ist das irgendwann so. Der Blickwinkel verändert sich schon, aber so bis jetzt können wir das nicht feststellen. Wir zocken schon noch und haben da auch noch ungetrübten Spielspaß. Ich glaube, wir sind auch eher einfach in erster Linie eher Brettspieler, als dass wir jetzt plötzlich Entwickler oder Businessleute sind. Und das wollen wir uns so eigentlich auch erhalten. Deswegen haben wir auch einfach gesagt, ey, wir machen jetzt einfach das Spiel, worauf wir selber am meisten Bock haben. Das hat auf jeden Fall beim Playtesten oder bei der Entwicklung geholfen.
Ja, wollen wir uns mal kurz so ein Traumszenario zusammenstellen, okay? Mhm. Ihr seid jetzt gleich mit dem Gamefound-Projekt, das geht, das knüpft an die Million oder überschreitet die Million. Toi, 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 ich klopfe jetzt nicht auf Holz, damit die Kamera, damit das Mikro das nicht aufnimmt, aber so, okay. Jetzt kommt, sagen wir mal, Asmodee um die Ecke und sagt, Leute, das Spiel in unserer Line.
Das gibt es, das versteht sich gar nicht, Sergio. Also die, also.
Nee, er hat doch vorher gesagt, es kommt das nicht in Frage, das Verlag.
Ja, aber jetzt, wir reden natürlich über Geld. Bei Geld gibt es ja, viele Leute sagen ja, ich würde niemals Kacke fressen für Geld, für egal wie viel du mir geben würdest.
Wie viel Geld würdest du Kacke fressen? Und
jetzt wollte ich gerade sagen, Sergio. Chris, bei 10.000 bist du auf jeden Fall schon am Start. Also der.
Für wie viel Geld willst du Kacke fressen, Sergio?
Ich weiß. Für 10.000. Da muss das Geld erstmal auf den Tisch.
Die Frage ist auch, wie erstmal das und wie viel Kacke.
Von wem ist die Kacke?
Und von wem? Ich sag, also nur Rockys Kacke.
Nur Rockys Kacke.
Du willst die Kacke von einem Hund fressen?
Ja, also wenn wir über Geld reden.
Carina kommt gerade nach Hause und sagt, das Erste, was ich höre, wenn ich nach Hause komme, ist...
Also alles wie immer.
Genau. Nee, aber jetzt mal kurz aufs Thema zurückzukommen.
Die denkt sich, was hab ich denn vor, Alter?
Würde es für dich irgendwann in der Zukunft vielleicht, dass du dich vielleicht auch ein bisschen zurücklehnen kannst, dass du halt diesen ganzen organisatorischen Stress auch nicht mehr hast? Weil ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, es macht Spaß, dem Gamefound-Projekt zuzuschauen, wie es wächst, wie die Zahlen größer werden, die Fragen reinkommen, du direkt auf die Fragen auch Antworten liefern kannst, wenn es Fragen sind, wo du halt schon die Antwort für hast. Und es läuft einfach super gut durch. Dann geht's los, dann fängst du ja an. Wie machen wir das? Wie machen wir dies? Telefonate führen, E-Mails schreiben, bla bla bla. Und dann sagst du ja selber, es ist Arbeit. Es ist auch sehr viel Stress hinten dran, ja. Weil du musst ja auch immer hinterher sein. Und diesen ganzen Aspekt irgendwann mal auf die Seite zu schieben und zu sagen, ich schlürfe meine Cocktails und sehe nur noch, wie meine Rosenberg-Kohle reinkommt.
Digga, die Frage hat jetzt 10 Minuten gedauert.
Der macht da nichts, Alter. Er hatte noch ein paar Stunden gut nach der Folge mit Ben, Alter, die du dir da geleistet hast, Alter. Ich kann dir noch gerne ein paar Fragen stellen, Alter. So ist das nicht, Alter.
Ich muss dem Dirk halt die Frage so stellen, dass er irgendwie sich beten lässt. Weil er kann
nicht einfach sagen, nicht aus der Deckung locken können.
Nee, ich denke schon drüber nach, welches Szenario das dann irgendwie wäre.
Ist ja einfach eine Zahl, einfach nur, das Szenario.
Nee, an der Zahl hängt das gar nicht dran. So.
Was, wenn Asmodee sagen würde, ey, ich finde euer Ding so geil, ich möchte das genauso, wie ihr es im Kickstarter habt, baller ich das nochmal raus für euch, so, ihr braucht nur das Zeug und keine Ahnung, ihr habt schon zweimal einen fetten Kickstarter damit gemacht, so, dann lass die Scheiße jetzt an die abgeben, das Game wird noch weiter verbreitet, alle Leute zocken weiter unser Game und für danach bekommen wir halt eben nur noch Tantiemen sozusagen genau. Dafür. Also warum nicht, Alter, wenn der Stress weg, in der Zeit könnt ihr euch schon eurem nächsten Projekt widmen und ihr wisst schon halt eben so geil, die Asmodees, die hocken schon da wieder auf heiße Kartoffel, sind schon wieder am Geiern, oh, was machen die Boys da schon wieder halt eben so. Und dann wieder schön rotzfrech, zweimal eigenen erfolgreichen Kickstarter und dann, ich sag mal so, die Ranzware von gestern dann schön an Asmodee nochmal abgeben.
Puh, weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, wie gesagt, abgesehen davon, dass so ein Szenario unwahrscheinlich ist, ich glaube, wir sind so mit dem, also ich war, es ist schwierig zu sagen, wir sind super happy in der Situation, die wir sind. Ich habe ja vorhin auch erwähnt, das hat einfach unglaubliche Vorteile, ein kleines Indie-Startup zu sein, auch was einfach die Freiheiten anbetrifft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Welt irgendwie mit Asmodee gibt, in der wir einfach diese Freiheiten behalten können würden. Und ich glaube, dann würde ich es eher gar nicht machen. Gut, dann wäre der Deal vielleicht einfach zu sagen, so, okay, wir geben jetzt alles von uns. Aber ich glaube, dann würde ich einfach nochmal komplett was anderes machen. So, ich finde das so, auf diesem Weg ist das total geil und wir werden da nicht gierig oder versuchen das jetzt irgendwie dann zu verkaufen, da denken wir auch gar nicht dran, sondern wir denken einfach so in in kleinen Schritten und haben eher Bock, das selber aufzubauen. Wir brauchen eine Asmodee einfach gar nicht.
Also ihr denkt jetzt auch nicht so Terraforming Mars-mäßig so, dass ihr sagt, ey, 16 Erweiterungen stehen schon an, also freut euch auf ganz viele Dinge, sondern ihr sagt, jetzt das, die an der nächsten Erweiterung eventuell arbeiten wir schon, aber wir denken jetzt nicht 10 Jahre voraus.
Cornelius hat vor 2 oder 3 Jahren gesagt, und das fand ich total treffend, dass der einfach gesagt hat, okay, wir sind jetzt Spieleentwickler oder Verlag oder Indie-Publisher, aber ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt alles, jedes Jahr irgendwie ein Spiel rauszubringen oder jedes halbe Jahr irgendwie dem Druck auszusetzen. Unser Credo ist eher so, wir gucken, was reinkommt und wie viel freie Zeit, die wir dann investieren können in das, was wir gerne machen, können wir uns damit kaufen. Und wenn die Zeit reicht, irgendwie da dann ein Nachfolgeprojekt oder was Neues zu entwickeln, geil, das ist der Deal für uns. Oder das ist der Plan. Wenn es irgendwie geht, dass wir dadurch Zeit haben können, Spiele zu entwickeln, solange das möglich ist, wollen wir das machen. Aber wir werden uns da nie unter Druck setzen lassen, einfach zu sagen, so, ja, jetzt muss der nächste irgendwie Kracher kommen. Ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass das dann vielleicht auch wieder 5 Jahre dauert. Weil ich glaube, wir auch wieder den Ansatz haben werden, zu sagen, so, ey, wir machen jetzt das Spiel X, was wir dann das geilste Spiel der Welt finden. Und ich kann mir einfach, also ja, ich glaube, das wird seine Zeit dauern. Ich glaube, es ist einfach für uns ein sehr viel besserer Weg, lieber alle 5 Jahre ein richtig geiles Ding rauszuhauen, als jedes Jahr irgendwas, was... Und ich glaube, wenn man in so einen Modus verfällt, verfällt man dann auch eher in dieses, was du gemeint hast, dass man den Spaß am Spielen verliert. Dass man dann irgendwann anfängt, irgendwie so, ah ja, hier Mechanik und das und der Markt ist jetzt gerade gut für Zombies und jetzt müssten wir eigentlich was mit Piraten oder Zombies oder
ja, oder viele, so machen. Die halt einfach mit einem Folgeprojekt noch das Projekt von davor finanzieren müssen und deswegen einfach auch
ja, sind, oder, ja.
Direkt das nächste dicke Projekt rauszuhauen und möglichst viel Kohle dann einzusammeln oder so, ne? Da gerät es ja auch irgendwann, glaube ich, in so eine Schleife rein, wo du dann auch nur noch schwer rauskommst.
Ja, insofern, da sind wir, glaube ich, einigermaßen entspannt, freuen uns riesig über den Erfolg, sind super dankbar, dass das, was wir gemacht haben, Resonanz findet. Ja. Wir sind unsere eigene Zielgruppe und ey, wir haben einfach Bock, geile Spiele zu machen. Scheißegal wie. Irgendeinen Weg dafür wird's geben, habe ich ja auch vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, wir haben ein paar sehr geile Ideen für die Zukunft und ich würde mir sehr wünschen, dass wir die Zeit und die Kapazitäten haben, die umzusetzen. Wir lernen eine Menge gerade und wir sind Spieler, wir haben auch Bock, das zu machen, das ist für uns ein totaler Traum, das war mein Kindheitstraum, ein Brettspiel zu entwickeln. Wir bauen uns gerade einfach was super Geiles auf mit unserer Community und mit unserem Netzwerk, was wir so bilden. Da denke ich gar nicht an irgendwelche anderen Szenarien mit einem großen Verlag. Also, ja, wollen wir auch nicht.
Ja, und wenn es ein Game gibt, was sogar Selçuk irgendwann zum Koop-Spieler macht, dann ist es Uprising. Also ich bin mir sicher, wenn wir mit Selçuk mal eine Partie gezockt haben, danach ist der on fire.
Ja, es wird wahrscheinlich genau, ja, oder melde ich mich. Ja, es wird genauso schwierig, dann meine Frau und Selçuk quasi an einen Tisch zu bringen.
Ja, das wäre spannend. Quasi, ja.
Das ist so genau das Szenario, worauf wir alle gar keinen Bock haben. Wie gesagt, es gibt ja auch zum Glück genügend Leute, die Bock auf Uprising haben, wie dich oder Tim oder...
Ja, aber zu Recht ja auch.
Absolut.
BGG ist auf Platz 6 in der Hotness, auf Platz 6 in der Hotness-Liste hier bei BGG auf jeden Fall ist Uprising drin mittlerweile. Macht einen sowas stolz dann auch?
Ja? Ansage.
Ich freue mich für Uprising. Ich bin der Meinung, wir haben da so viel Herzblut und Energie reingesteckt, dass das im Vergleich zu vielen anderen Spielen definitiv ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Wenn wir sehen und hören, was das vielen Leuten bedeutet, ganz rührende Geschichte von irgendwelchen Dads, die das mit ihren Söhnen spielen und total abfeiern und total abgehen. Ich arbeite viel mit dem Computer und hänge viel vorm Bildschirm und auch am Handy und sehe auch irgendwie, wie diese Entwicklung ist. Ein Brettspiel zu machen war mir immer, ich fand das immer so einen geilen Aspekt, dass ich was machen kann, was mal aus dem Bildschirm rauskommt und wirklich sich materialisiert, und ich fand es einfach geil, dass ich was mache, was im Endeffekt dazu im Idealfall führt, dass ein paar Leute einfach an einem Abend vielleicht ohne Bildschirm offline gemeinsam an einem Tisch sitzen. Das finde ich ganz großartig. Insofern stolz. Ich freue mich für unser ganzes Team. Und alle, die da dran hängen. Da hängen so viele Leute dran. Und hier unsere ganzen Ladies haben das die ganzen Jahre lang ertragen, dass wir da wirklich so geknechtet haben, ohne dass irgendwas bei rumkommt. Der Erfolg freut mich riesig dafür. Ich finde, Uprising hat das total verdient, dass das irgendwie von Leuten entdeckt wird und von Leuten gespielt wird. Und bin ich schon stolz. Oder es freut mich einfach riesig für alle Leute, die da so viel Energie und Zeit und Liebe und Herz und Seele rein investiert haben. Das ist auch einfach abgefahren. Das ist einfach, ist auch surreal. Das ist völlig surreal.
Hängt man da die ganze Zeit in so einem Live-Ticker dann bei Gamefound und guckt, schon wieder einer? Bekommt man dann eine Benachrichtigung, wenn auf einmal einer sagt, so,
glücklicherweise
dass wieder einer rein, wieder einer rein, wieder einer rein oder so?
Nee, glücklicherweise nicht. Glücklicherweise
da musst du F5 die ganze Zeit hämmern oder was?
Es gibt auch einfach Phasen am Tag, wo wir das einfach total vergessen, weil wir tausend andere Dinge wirklich managen müssen, und dann gucken wir mal wieder und sind dann wieder selber verblüfft. Also es ist surreal. Wir haben das vor ein paar Jahren angefangen, heute steht das da, und du hörst so viele Horror-Stories von Leuten, was da alles dann passieren kann, die wir alle so umschifft haben, und dass es sich wirklich materialisiert hat und heute in unserem Regal. Und Uprising hat 5 Jahre lang einfach nur auf unserem Tisch existiert, und heute sehen wir dann plötzlich Leute, die uns so Bilder schicken oder auf Boardgame Geek oder Facebook oder sonst irgendwie, wo ich mir denke, das ist ja Uprising, aber den Tisch kenne ich nicht, oder die Umgebung ist völlig anders von der ganzen Welt. Also, ja, Südafrika, Australien, Südamerika, Europa, es ist surreal. Es ist nicht irgendwie, es ist total verrückt. Es ist verrückt, aber gleichzeitig auch geil. Und ja, weiß ich nicht, stolz, aber wir freuen uns schon sehr. Das ist schon großartig, dass das, wo wir so viel Arbeit reingesteckt haben, jetzt auch einfach eine Zukunft auch für uns hat. Weil das war ja auch so eine Frage. Wir haben da unglaublich lange entwickelt und dann klar, Kickstarter und Shipping und irgendwann, aber dann kommt das ja irgendwann auch bei den Leuten an, und dann wirst du ja dem sehr harten Realitätscheck unterzogen, dass die Leute dir sehr gnadenlos einfach auch auf Boardgame Geek sagen werden, so hier 1 oder 10. Wäre das Feedback da auch nicht so positiv gewesen, würden wir irgendwie bei einem anderen Rating irgendwie rumdümpeln. Ich weiß gar nicht mal, ob wir das dann überhaupt nochmal angegangen wären, so uns diesen ganzen Aufwand und den ganzen Stress irgendwie nochmal zu
geben. So
insofern.
Ja, aber deswegen ist es ja so
Einser-Bewertungen oder so. Ich meine, dass die völlig fernab jeglicher Realität sind, ist ja klar. Also ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, das ist nicht meine Art von Spiel, ist natürlich eine Bewertung von 1 völlig Banane, weil das kannst du nur einem Spiel geben, was komplett broken ist, was hinten und vorne nicht funktioniert. Aber was auch immer die Leute für eine Motivation dann haben, vielleicht ist ihr Paket zu spät gekommen oder keine Ahnung, aber guckt man da eher drauf als jetzt auf die 10er-Bewertungen und denkt sich so, oh Gott, warum hat jetzt einer da 1?
Ja, das ist so, da ist der, da klar, da funktioniert der Mensch leider so bescheuert, diese, weiß ich, gibt's auch irgendein psychisches Phänomen, dass die negative Kritik sehr viel.
Das Professor-Ding, was der Stefan ab und zu mal sagt, der macht irgendwie von 10 Aufgaben, macht er 9 Aufgaben richtig, die eine macht er falsch und alle lachen.
True, ja. Das ist klar, das nimmt einen irgendwie das. Wir gucken, natürlich guckt man sich das an. Natürlich. Und natürlich machst du ein Brettspiel und es ist so ein bisschen wie Kochen. Du willst natürlich, dass es allen schmeckt und du siehst aber auch sofort, wenn es Leuten nicht schmeckt. Und das ist natürlich dann nicht so schön, weil du ja so viel Mühe gemacht hast und dir ja wünscht, dass es allen schmeckt. Aber das ist auch einfach die Realität. Das ist auch die Realität vom Bewertungssystem. Das ist natürlich hat auch keinen wirklichen Maßstab, aber klar, ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Wenn du ein Spiel hast, was mit einer 5 eine Durchschnittsnote bewertet ist, versuch das mal heute irgendwie dann auf Kickstarter zu bringen. Also das hat schon, ist schon wie einfach irgendwie auf allen Marktplätzen hat das Kundenfeedback und die Kundenbewertung ist essentiell für dich. Insofern.
Ja, aber die Kommunikation habt ihr halt auf jeden Fall gemacht. Ihr hört auch auf die Community, die euch jetzt sozusagen heranzüchtet, hört sich ein bisschen negativ an, aber ihr habt euch auf jeden Fall auf die Community, ihr habt ein Ohr offen, ihr guckt immer wieder und hört auch auf die Meinungen von den Leuten und macht auch dementsprechend ein paar Änderungen oder versucht Verbesserungen zu machen. Und das ist ja für viele Leute, sieht man auch immer wieder auf verschiedenen Seiten wie Amazon, was auch immer, wenn dann einer schreibt, ein Stern, Gerät funktioniert nicht und dann siehst du irgendwie Update, 5 Sterne, mir wurde sofort geholfen, sorry, mein Fehler, weißt du? Also dadurch kriegt man halt die Leute, die vielleicht eine Sternebewertung gegeben haben, auch wieder an Bord.
Es wird auch einfach Leute geben, das ist auch total völlig okay, die uns immer eine 1 geben werden, egal irgendwie, ob wir mit denen kommunizieren oder nicht, für die ist das Spiel einfach nichts. Uprising ist einfach brutal, und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn deine erste Partie in einer gewissen Art und Weise verläuft und deine Frustrationstoleranz nicht hoch ist oder du einfach dich dieser Herausforderung nicht stellen willst, dann ist das halt einfach nichts für dich. Oder du sagst, ey, ich mag keine kooperativen Spiele. Andere Leute sagen, ey, wir wollen keine Randomness. Wir wollen keine Würfel. Wir sind da in unserer Nische und uns folgen dann einfach die Leute. Und das, glaube ich, ist das ganz Gute, wenn du Uprising siehst auf dem Tisch oder auf einem Foto, dann ist für dich eigentlich schon als Spieler völlig sofort klar, ob das was ist für dich oder nicht. Und das sieht es eigentlich schon auch für uns ganz gut aus. Insofern ist das dann auch eher die Seltenheit, dass irgendjemand kommt und sagt, so 1, broken.
Man sollte sich auch von den Leuten auch nicht zu viel irgendwie, keine Ahnung, verunsichern lassen, einfach sein eigenes Ding machen, seinem eigenen Gefühl auch immer am meisten irgendwie vertrauen. Ja. Weil es gibt immer Leute, die haben es dann gar nicht vernünftig getestet oder haben nur ihren Ersteindruck und ne, dann ist halt einfach auch viel Wischwascherei so dabei, was euch als konstruktives Feedback halt eben auch nichts bringt. Leute, wir sind bei fast 2,5 Stunden angekommen. Ich glaube, für heute ist auf jeden Fall mal gut. Ich fand es auf jeden Fall, es war heute eine spannende Folge, wo man echt ein bisschen mal was dankenswerterweise über den Dirk erfahren konnte. Für die Zuhörer im Podcast auch die nochmal der gut gemeinte Hinweis, Leute, schaut gerne bei Twitch vorbei, wenn ihr mehr über Uprising erfahren wollt, als ihr heute erfahren habt. Heute habt ihr ein bisschen mehr über Dirk und sein Denken und Handeln irgendwie erfahren. Wenn ihr ein bisschen noch mehr über das Spiel erfahren wollt, dann schaut erstmal auf Gamefound rein, schaut mal nach Uprising und wenn ihr euch noch unsicher seid, dann zieht euch einfach auf twitch.tv/mplprn einfach den Deep Talk rein, den der Daniel mit dem Tim und dem Dirk zusammen irgendwie gemacht hat. Da werdet ihr auf jeden Fall noch ein kleines bisschen mehr erfahren. Dirk, Digga, ey, besten Dank, dass du heute dir nochmal die Zeit genommen hast und mal bei sowas Persönlichem, auch persönlichen Fragen gegenüber halt eben offen warst und ich hoffe, es hat dir einigermaßen irgendwie gefallen. Das ist, glaube ich, nur noch was anderes halt, wenn man hier diesen 4 Opfern jede Woche zuhört oder dann auf einmal zwischen diesen Opfern sitzt und dann genau weiß, oder Selcho kommt jetzt wieder mit seinen seriösen Fragen, die der Chris vorher auch schon mal versucht hat. Der Daniel versucht wieder ein bisschen so die ganze Bande zusammenzuhalten, während ich Fiki-Fiki-Witze über das Kennenlernen von deiner Frau gemacht.
Das ist okay. Das wird mir im Gedächtnis bleiben. Stefan, wir haben uns damals bei dir super wohl gefühlt. Wir kommen dich mit Sicherheit auch in der Zukunft mal besorgen. Ich fühle mich hier unter euch wohl. Ihr könnt alle hier, wie gesagt, jeder macht hier so sein Ding. Alles super, alles gut. Ich bin total einfach dankbar, dass das bei euch auch so guten Anklang gefunden hat, sonst wäre ich auch nicht hier. Insofern alles geil.
Wäre scheiße gewesen, hätten wir es verfetzt, oder?
Es liest sich ja, glaube ich, im Vorfeld auch schon, nachdem ihr zum ersten Mal bei mir wart und nachdem der Chris jetzt dann gespielt hat, Daniel, es liest sich ja für euch auch ganz gut im Vorfeld schon abtasten, so, ob uns es auch gut gefällt. Und natürlich sucht man sich dann auch lieber jemanden mal als Werbepartner, wo man weiß halt eben, okay, die finden das Game auch von persönlich irgendwie geil, damit das nicht so einen faden Beigeschmack
vielleicht, kommt. Vielleicht einfach als Schlusswort irgendwie, wo du es ja auch mal gemeint hast, man darf sich von irgendwelcher Negativität von den Leuten, die auch in den allermeisten Fällen einfach gar nichts mit einem und dem Spiel und persönlich irgendwie zu tun hat, darf man sich gar nicht runterziehen. Wir haben, nachdem wir mit ganz vielen Leuten gearbeitet haben oder auch ganz viel Feedback bekommen haben, einfach auch gesagt so, ey, wir haben einfach Bock mit den Leuten was zu machen, die Uprising auch gut finden und damit das machen, werden wir in der Zukunft machen, damit fahren wir gut und damit fühlen wir uns total wohl und von denen gibt es zum Glück einige. Und insofern bin ich bei euch und ja, fühle mich da auch wohl.
Ja, komm sehr gerne wieder ran.
Und mit
so ein Ding ist das, Leute. Schlusswort meinerseits.
Ich bin dir immer noch den Gin schuldig. Ich habe dir damals auf der Messe...
Den kriegen wir aber nach hinten.
Es wird nicht entweder BerlinCon oder in Erkelenz.
Wir werden immer mal was gucken. Wer weiß, vielleicht kommen wir auch stehen auf einmal, klingeln wir irgendwie auch mal bei dir und dann machen wir schön Türkei-Urlaub hier auf deinen Nacken. Wer weiß,
kann
das
ich, schon, Alter. Kann ich euch ein paar gute
Tipps. Ryanair, 9 Euro, morgen sind wir da, Bruder.
Ja. Bootcamp mache ich mit Daniel, der kann mir mein Playtest helfen.
Sehr gerne. Bei der nächsten Erweiterung nehme ich dich beim
durch die Falafelbuden.
Ja, alles klar, Daniel. Komme ich drauf zurück. Okay, ihr Lieben.
Also, Leute, vielen Dank fürs Einschalten, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute wieder auf Ehre hier heute eure kostbare Lebenszeit für uns zu investieren, hier zuzuhören, was wir wieder euch zu erzählen hatten diese Woche halt eben. Ihr wisst, das ist uns immer ganz, ganz, ganz viel wert. Und dann sehen wir uns und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. In dem Sinne, danke nochmal an dich, Dirk, dass du da warst. Danke sehr an dich, Selçuk, dass du da warst. Chris, dass du da warst. Und Daniel.
Sehr gerne.
Ja, in dem Sinne.
Danke,
dass alle da waren.
Bis dann.
Tschüss. Peace, Leute. Tschüss.